Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, könnt ihr mich über Steady mit einem Abo unterstützen und so helft ihr mir dabei, dieses kleine Magazin weiter zu etablieren. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast und begrüße ganz herzlich Felix Zimmermann in Köln.
Hi, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Vielen Dank, dass du zugesagt hast, denn wir hatten schon so ein bisschen Kontakt über Social Media und Co. Da habe ich zumindest beobachten können, was du so Interessantes gemacht hast. Und ich stelle dich jetzt mal vor, ich versuche es zumindest in einem Satz. Also, Felix ist Referent für Gameskultur, politische Bildung, Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung, kurz BPB.
Das ist genau vollkommen korrekt. Das ist tatsächlich die ganz offizielle Stellenbeschreibung, auf die ich mich damals auch beworben habe.
Wunderbar. Ich hoffe, du musst das nicht allzu oft so genau wiederholen wie ich jetzt.
Nee, meistens tatsächlich. In meisten Kontexten sage ich einfach nur irgendwie Referent für Gameskultur. Dann wissen wir schon, okay, der macht irgendwas mit Games bei der Bundeszentrale. Und das ist auch relativ offen, was ich da so machen kann. Deswegen, genau, meistens muss ich es nicht so konkret wiedergeben.
Und der Sitz dieser Behörde ist dann auch in Köln?
Nee, der ist in Bonn. Die Bundeszentrale hat eigentlich sogar 3 Standorte. Bonn ist sozusagen der Hauptstandort und der erste Standort auch gewesen. Es gibt noch einen zweiten Standort in Berlin und noch einen dritten in Gera. Mhm. Das sind die 3 Hauptstandorte. Ich arbeite aber naheliegenderweise, weil ich in Köln wohne, in Bonn, weil es halt sehr nah dran ist. Wenn ich nicht im Homeoffice bin, dann kann ich sehr, sehr schnell nach Bonn rüberfahren.
Und zumindest bist du ja in dem Bundesland geblieben, in dem du auch studiert hast. Das war auch in Münster und Köln, und zwar Kommunikationswissenschaften, Geschichte und Public History.
Genau, also in Münster war es Kommunikationswissenschaften und Geschichte. Das war damals so ein Zweifach-Bachelor, wo ich das beides zusammen gemacht habe. Dann habe ich gemerkt, dass Geschichte mir von den beiden Sachen eher liegt. Und das hieß dann in Köln eben Public History. Ist eigentlich ein Master Geschichte gewesen, der aber also einen Schwerpunkt hatte, Public History, also Studienschwerpunkt oder sowas hieß das. Und es war auch der erste Jahrgang, das gab es ganz neu an der Uni Köln. Und genau, da war mir relativ schnell klar, dass ich dann da von Münster nach Köln hinwechseln möchte. Und war auch sehr glücklich mit der Wahl und bin dann einfach in Köln geblieben danach.
Ja, als ich damals auch Geschichte studiert habe, da gab es Public History als Fach meines Wissens doch nicht. Was ist das genau? Welche Themen sind da so im Vordergrund?
Ja, es ist tatsächlich noch relativ jung. Das gab es, bevor es in Köln gab, auch nur in Berlin, an der FU in Berlin, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ist im Grunde, wie es so immer ist in der Wissenschaft, natürlich streiten sich WissenschaftlerInnen über die Definition davon, was mag das jetzt genau bedeuten. Und da gibt es auch verschiedene Auslegungen, je nachdem, ob man jetzt eben irgendwie im deutschsprachigen Raum unterwegs ist oder in den USA zum Beispiel ist Public History nochmal ein bisschen anders gewichtet. Jetzt hier geht es sehr stark darum, wie Geschichte in öffentlichen Kontexten vermittelt wird. Das würde ich sagen, ist so der Hauptschwerpunkt auch meines Studiums gewesen. Das heißt, ich hatte natürlich auch so sozusagen Standardseminare, wo es dann eben um sozusagen einen thematischen Schwerpunkt ging, irgendwie, weiß ich nicht, Revolution 1848 oder so etwas, so hatte ich ein Seminar zu, solche Sachen im Master, aber schwerpunktmäßig ging es tatsächlich schon um Vermittlungsformate, das heißt, dann war irgendwie die Frage in, zum Beispiel, in wie kann man Geschichte in Ausstellungen arrangieren, wie kann man Geschichte in irgendwie in Filmkontexten unterbringen, wie kann man das auch nicht nur herstellen, sondern auch kritisieren fundiert. Und eben auch Games war offen sozusagen dafür, der Studiengang. Also es war jetzt nicht so, als wären da sozusagen Game-Seminare angeboten worden. Aber ich konnte relativ sozusagen flexibel meistens die Themen wählen dann in den Seminaren und habe dann früh angefangen, in dem Masterstudium sozusagen Games-Themen vorzuschlagen. Und die waren alle total offen in Köln. Und habe mich auch natürlich sehr gefreut und dann konnte ich da diese Games-Themen da in den Seminaren unterbringen. Also ich hatte zum Beispiel, was ich auch damals nicht gedacht hätte, ich hatte so ein Seminar zu Games, also eigentlich ich hatte ein Seminar zu Holocaust-Erinnerungen im 21. Jahrhundert und da habe ich dann eben ein Games-Thema vorgeschlagen. Und zwar habe ich dann mir Wolfenstein angeguckt, The New Order, und war, gut, am Anfang dachte ich so, gut, das wird vielleicht einfach abgelehnt, so, aber auch da positiv überrascht, sehr große Offenheit. Und das war so ein bisschen dann der Punkt, an dem ich wusste, okay, hier kann ich wahrscheinlich dann wirklich mich verstärkt in diese Richtung begeben und habe dann halt viel zu Games und Geschichtsdarstellung in Games gemacht, ab da im Grunde.
Genau, und jetzt kommen wir mal zu der anderen Seite deiner Biografie, der eher privateren, die aber schon durchklage natürlich. Du bist, da gehe ich mal davon aus, auch leidenschaftlicher Zocker?
Das kann man sicherlich so sagen, ja. Genau, ich habe halt einfach früh angefangen und das war so das primäre Hobby und es ist auch immer noch. Und deswegen denke ich, kann man das schon so sagen, obwohl das natürlich mit der Selbstidentifikation immer so eine Sache ist bei mir. Genau, ich versuche natürlich schon auch die gewisse kritische Distanz noch zu wahren, aber klar, wenn ein Spiel rauskommt, was ich gerne spielen will, dann spiele ich das auch sehr, sehr gern.
Was waren denn so deine letzten Highlights?
Meine letzten Highlights. Ich muss mir überlegen, was ich denn so als letztes gespielt habe. Ich habe Dredge gespielt, dieses im Grunde Fischerboot-Simulator-Spiel mit so einer gewissen Horroratmosphäre, die sich da immer abends ein bisschen Bahn bricht, wenn der Nebel hereinbricht und man am Angeln ist und dann plötzlich solche Monster da im Dunkeln sind. Das hat mich positiv überrascht. Das habe ich auch fast am Stück durchgespielt, also an 2, 3 Abenden, was ich ganz, ganz, ganz toll fand.
Ja, fand ich auch cool, ja.
Mhm. Also das war echt ein schönes Spiel auch. Hat ganz gut so von der Dynamik und von dem Gameplay hat das gut alles zusammengepasst, fand ich. Sonst, was mich positiv überrascht hat, was ich im Moment spiele, ist Grounded. Das ist im Grunde so ein Survival-Crafting, von dem es ja endlos viele gibt, aber das hat eine ganz schöne Prämisse, weil man da im Grunde geschrumpft wird und dann in so einem Vorgarten unterwegs ist. Und die Gegner sind dann halt nicht so irgendwelche Monster oder sowas, sondern halt Ameisen und Stinkekäfer und solche Sachen.
Hat so ein bisschen Pikmin-Flair, ne?
Und das, ich fand, also wirklich, ich bin da rangegangen und dachte, okay, das wird wahrscheinlich jetzt wieder eins, das probiere ich mal aus und das packt mich nicht, aber es ist auch sehr frisch und das erinnert mich halt auch vom Basenbau stark an Valheim, was ich sehr gern gespielt habe, dieses Wikinger-Survival-Crafting-Ding, weil da hat mit dieser Basenbau und das Häuserbauen hat da so eine große Rolle gespielt und man hat auch Boni bekommen, wenn das Haus gemütlich eingerichtet war und so. Mhm. Und das hat Grounded jetzt auch. Und das finde ich immer total toll, wenn man im Grunde auch so eine Initiative noch hat, dann auch wirklich schöne Häuser zu gestalten, nicht nur funktional. Und dass man da mit der Figur, wenn man da auch dann unterwegs ist, dann halt diese Boni bekommt. Und dann das Schönbauen geht dann eine sehr schöne Symbiose irgendwie ein mit den Spielmechaniken und Belohnungsmechaniken. Mhm. Ja, das spiele ich deswegen gerade echt sehr, sehr gern, auch im Koop-Modus online ist echt sehr schön.
Ja, man hört, glaube ich, schon raus, dass du mittendrin bist, auch in dieser digitalen Unterhaltung. Und abseits deiner beruflichen Interessen, die ja drei Themen bündeln, da wollte ich nochmal nachfragen. Und zwar bist du ja Referent für Gameskultur, politische Bildung und Extremismus. Sind diese drei jetzt bezogen auf Games und digitale Unterhaltung oder unabhängig voneinander?
Ist alles tatsächlich auf Games bezogen. Ich bin sozusagen reingekommen in den Games-Bereich bei der Bundeszentrale, den es auch schon lange gibt. Tatsächlich war auch ein bisschen, ehrlich gesagt, überrascht, wie lange es den schon gibt. Nämlich schon seit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 1988. Und da hat die Bundeszentrale schon irgendwie angefangen, eben politische Bildungsformate zu Games zu machen. Vor allem in so Richtung Medienbildung. Wie geht man mit Games um? Machen die gewalttätig oder nicht? Machen die süchtig oder nicht? Ne? Das war natürlich dann auch vor allem so um die Killerspieldebatte der Nullerjahre herum, waren das so die Fragen, die sich auch Eltern und Lehrkräfte gestellt haben. Und die Bundeszentrale macht seitdem halt da verschiedene Formate. Das heißt, es gibt einen Games-Bereich, aber der bestand halt, bevor ich da hingekommen bin, aus genau einem Referenten und manchmal halt, wenn es irgendwie die Zeit zuließ oder wenn es da Interesse gab, gab es auch einen Volontär. Oder gerade im Moment gibt es auch einen. Und als ich dann dazugekommen bin, war es im Grunde dann die große Erweiterung, Verdoppelung des Games-Bereichs. Und das heißt, alles, was ich jetzt mache, alle Formate, die ich mache, sind auch konkret auf Games bezogen. Ich habe halt nur dann noch diesen spezifischen Schwerpunkt halt mit Extremismus mit drin, dass das so ein bisschen eine andere Richtung vorgibt, als sozusagen mein Kollege da bei der Bundeszentrale. Aber ansonsten geht es eigentlich hauptsächlich darum, politische Bildungsformate zu Games zu entwickeln, in der Breite, je nachdem, was gerade sinnvoll erscheint und welche Zielgruppen wir erreichen wollen.
Da wollte ich gerade nachhaken, für wen werden diese Formate denn gemacht?
Ja, das hängt tatsächlich dann sehr konkret vom Format ab, was man umsetzen möchte. Also an sich ist es ja so, dass die Bundeszentrale für politische Bildung den Auftrag hat, möglichst alle Menschen in Deutschland zu erreichen, was natürlich, sagen wir mal, ambitioniert ist. Und man muss natürlich auch sagen, das muss man nicht drum rumreden, die Bundeszentrale für politische Bildung, glaube ich, erreicht sehr, sehr gut auch so ein gewisses, ja, sozusagen Bildungsbürgertum. Ich glaube, das ist auch sehr verbreitet. Also ich kenne das selbst auch noch vom Gymnasium. Da wurden uns auch immer die Hefte von der Bundeszentrale für politische Bildung auch im Geschichtsunterricht immer sozusagen zugeschustert, weil die man ja auch kostenlos bestellen kann und so. Das heißt, mir war das vorher schon total bekannt und ich glaube, die Herausforderung sicherlich bei der Bundeszentrale ist, Zielgruppen zu erreichen, die jetzt nicht sowieso irgendwie immer auf der Webseite unterwegs sind oder diese Hefte bestellen. Und das ist sozusagen ein ständiger Prozess bei der Bundeszentrale. Es wird immer geprüft, so für wen können wir noch Formate machen, was ist sinnvoll, wo haben wir noch irgendwie Lücken. Bei mir konkret ist jetzt zum Beispiel so, also ich bin da hingekommen, habe ja gesagt, wir hatten halt den Games-Bereich vorher schon und da gibt es halt so Formate wie zum Beispiel die Eltern-LAN, das ist so ein langjähriges Format, das ist für Eltern und Lehrkräfte. Also damit die auch mal ans konkrete Spielen kommen, wenn die Fragen haben dazu, ist das jetzt irgendwie gefährlich oder was sind Lootboxen und so, dann können die in diesem Format stellen, in diesen Seminaren. Dann hat man halt Eltern und Lehrkräfte sozusagen mit diesem einen Format. Aber dann bin ich zum Beispiel jetzt da hingekommen und habe überlegt, okay, was könnte man noch für andere Formate machen vielleicht? Und ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, was es nicht wirklich gibt, so in einem größeren Ausmaß sind politische Bildungsformate für Games-EntwicklerInnen. Also für die, die halt die Games machen und eigentlich damit ja auch sicherlich einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben, bewusst oder unbewusst, aber ne, mit einer gewissen Reichweite geht das ja auch irgendwie einher, dass man für die vielleicht einfach mal ein politisches Bildungsformat macht. Und genau, das heißt, das ist dann so eine Zielsetzung. Wir sprechen da dann intern darüber. Ne, dann wird halt debattiert und ich sag so, ja gut, wäre das nicht mal so eine Zielgruppe, dann debattieren wir das, dann geht das so ein bisschen bürokratischen Weg sicherlich. Und dann wird gesagt, ja, überleg dir da mal was und mach dazu mal ein Format im Grunde in diese Richtung. Und das sind so die Prozesse, die dann halt an ganz vielen Stellen, die Bundeszentrale ist ja auch groß, wie gesagt, 3 Standorte, wir haben ganz viele Fachbereiche. Und dann passiert das halt im Grunde oft, dass eben so die Frage aufkommt, für wen können wir noch was machen, wo ist noch eine Lücke? Oder wenn wir für die schon was machen, vielleicht können wir es noch besser machen. Und dann sind diese Prozesse, um da die Zielgruppen für die jeweiligen Formate abzustecken.
Das heißt, du könntest zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte gerne einen Workshop organisieren für deutsche Indie-Entwickler zum Thema Geschichte und Spiel.
Also ich denke, das wäre potenziell möglich. Also es ist so, dass ja, das hat ja auch gesagt, dieser Schwerpunkt Extremismus ist schon noch so ein bisschen mit drin. Also die Frage immer so ein bisschen, im Grunde, wie können Games sozusagen Extremismus auch vorbeugen, was gibt es für Gefahren durch Extremismus, indem halt irgendwie AkteurInnen auf Games zugreifen und so, wie können Games positiv auf die Demokratie und auf den Erhalt einer pluralen, toleranten Gesellschaft einwirken und so, das ist so ein bisschen das, was über meinem Arbeitsbereich steht. Das heißt, ich glaube, das wäre dahingehend möglich, dass man eben sagen könnte, dass Erinnerung und Erinnerungskultur eine ganz große Rolle auch für die Demokratie generell, aber auch besonders für die deutsche Demokratie hat. Das heißt, man könnte sicherlich dazu einen Workshop machen, kann ich mir vorstellen, weil dieser spezifische Zuschnitt halt sehr naheliegend ist, Erinnerungskultur und eine lebendige Erinnerungskultur irgendwie auch als Prävention von extremistischen Tendenzen im Sinne von über unsere Vergangenheit lernen, von unserer Vergangenheit lernen, in welche Richtung wollen wir uns sozusagen nicht wiederentwickeln und so etwas. Ich glaube, da wäre sicherlich Potenzial. Und dann müsste man das halt begründen, weil es ist ja auch immer eine Frage. Wir arbeiten ja als im Grunde, wir sind eine Behörde und gehören zum Bundesinnenministerium. Also wir sind sozusagen eine ganz formal eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums. Und das heißt, wir arbeiten natürlich dann auch mit Steuergeldern. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, hier, ich mache das jetzt mal und kann dann aus einem unendlichen Topf an Geld schöpfen, sondern das muss dann eben begründet werden. Und ab gewissen Summen muss es dann verschiedene Ebenen in der Bundeszentrale halt hochgehen zum Fachbereichsleiter oder wenn es noch eine höhere Summe geht, dann muss das eben auch zu unseren anderen Abteilungen, manchmal sogar bis zum Präsidenten hoch bei hohen Summen. Und wenn das dann halt gut begründet ist in diesen sogenannten Vermerken, in diesen Texten, die ich dann dafür schreibe, um das zu begründen und so, und das wird dann debattiert und so weiter, dann kann ich irgendwann dann dieses Format umsetzen. Aber es ist halt immer wichtig, dass das sozusagen debattiert wird und auch vor allem dokumentiert wird, damit im Grunde auch immer klar ist, was wird auch mit zum Beispiel mit den Steuergeldern gemacht, dass das nicht für irgendeinen Quatsch verschwendet wird.
Hast du vielleicht ein Beispiel, ein aktuelles, für Extremismus im Spiel und inwiefern das Teil deiner Arbeit ist?
Also Extremismus ist, also als Problemfeld vor allem im Games-Bereich auf Rechtsextremismus bezogen. Also wir haben generell wenig zum Bereich Linksextremismus, auch zum Bereich Islamismus relativ wenig, auch mehr als zum Bereich Linksextremismus, aber auch relativ wenig. Generell haben wir eigentlich ein Forschungsfeld vor uns, was noch sehr weit am Anfang steht. Also wir wissen noch nicht sozusagen endlos viel darüber, wie diese Dynamiken sind. Was wir sehen in Games-Kontexten ist im Grunde eine große Komplexität, die sich auf verschiedenen Ebenen zeigt. Also wir haben ja die Games als Produkte, wir haben Game-Communities und so weiter und darin halt RezipientInnen, die diese Spiele nutzen, aber sich auch darüber unterhalten und so weiter. Und diese Spiele können dann zum Beispiel, das sehen wir vielfach tatsächlich bei Spielen mit historischen Settings, können halt zum Beispiel Diskussionsgrundlage sein für auch sozusagen geschichtsrevisionistische Positionen, wenn wir uns Globalstrategiespiele angucken und so etwas und wenn darüber debattiert wird, ob man nicht irgendwie das Dritte Reich spielen sollte und ob man nicht KZs bauen sollte und so weiter, die dann sozusagen über diese Schiene sich so im Grunde rechtsoffener oder rechtsextremistischer Ideologie hin öffnen. Und darüber wird dann zum Beispiel in Games-Kontexten auch diskutiert und wir sehen leider, dass die so Plattformen wie Steam oder auch Discord und so weiter, dass die nicht so besonders gut moderiert sind. Also man findet zum Beispiel auf Steam-Plattformen sehr viele im Grunde auch den Nationalsozialismus verherrlichende Profile und Profilbilder und Namen, aber auch Namen von im Grunde rechtsextremistischen oder rechtsterroristischen Attentätern von Christchurch oder Halle zum Beispiel. Das heißt, da gibt es schon zu einem gewissen Grad Überschneidungen. Aber man muss sich natürlich fragen, so hat da jetzt sozusagen die Games-Kultur ein besonderes, ein spezifisches Problem, was jetzt andere zum Beispiel Social-Media-Plattformen, die ja auch mit sowas zu kämpfen haben, nicht haben. Da ist sicherlich im Prozess darüber zu debattieren, so inwiefern dieses Problem besteht. Ich würde sagen, zum gewissen Grad ja, haben wir ein besonderes Problem. Einmal, weil in Games-Kontexten ja auch solche Formate wie Modding eine besondere Rolle spielen, was halt im Games-Kontexten besonders gut möglich ist. Es gibt sehr viele hochproblematische Mods, zum Beispiel für Roblox, ein Spiel, was ja eigentlich für Kinder ist, so eine Art Plattform, wo man ja im Grunde selbst Level generieren und spielen kann. Da gibt es wirklich eine beängstigende Zahl an auch wirklich strafrechtlich relevanten Mods, die auch viel zu lange stehen bleiben und für Kinder zugänglich sind, wo man eben zum Beispiel rechtsterroristische Anschläge nachspielen kann. Das heißt, da haben wir ein ernsthaftes Problem tatsächlich, was viel mit Moderation zu tun hat, aber eben auch damit, dass diese Plattformen genutzt werden von Rechtsextremisten. Und das heißt, ich glaube, das ist schon zu einem gewissen Grad etwas Besonderes, wo wir ein Auge drauf haben müssen. Und deswegen ist sicherlich auch ein Thema für die Bundeszentrale, dass wir da Informationsmaterialien anbieten, das im Blick behalten, auch nah am Forschungsstand bleiben. Ne? Also das ist auch ein wichtiges Ding für mich. Und dann entsprechend darauf reagieren, den Forschungsstand irgendwie aufbereiten, Menschen zugänglich machen, aber auch, wenn es eben auch notwendig und sinnvoll ist, auch eben entwarnend zu sein. Also wenn die Ängste in zum Beispiel so Formaten wie dem Elternlern an uns herangetragen werden, so, ja, treffen jetzt meine Kinder da irgendwie auf Extremisten, dass man da dann auch sagen kann, ist jetzt sozusagen, Games sind jetzt nicht die Rekrutierungsplattform Nummer eins, aber es gibt sicherlich Gefahren, auf die man achten muss und diese abwägende Perspektive, die den aktuellen Forschungsstand im Blick hat, das ist sozusagen das, was ich da verfolge mit meiner Arbeit.
Okay, also es geht in erster Linie, wenn ich dich richtig verstanden habe, um die Communities, Netzwerke, die sich um Spiele herum, um Communities herum bilden, die man dann untersuchen muss, die man im Blick haben muss und die dann eben auf eine gewisse Art ihre Propaganda verbreiten. Das war ja schon damals zu Counter-Strike-Zeiten nicht anders, dass gerade in so Online-Shootern, die ja eben auch den Krieg thematisieren, das muss auch nicht mal der Zweite Weltkrieg sein, sondern einfach nur den Krieg oder irgendetwas, selbst in weniger ja verdächtigen Spielprinzipien, wie jetzt im Sportspiel oder so, gibt es solche Gruppenbildung, die du dann eben an den Namen sofort erkennst. Die haben ja auch alle Codes untereinander. Und das ist ein Phänomen, das sicherlich jetzt noch mal dadurch, dass zum einen Social Media und Games so ineinander verschmelzen und auch immer mehr internationalisieren, du hast Roblox genannt, da ist es bestimmt nicht so leicht für für deutsche Behörden oder für dich jetzt vielleicht auch speziell, da einen Ansprechpartner zu finden, der auch Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, oder?
Ja, tatsächlich ist das wirklich auch ein Hauptproblem oder auch eine zentrale Dynamik des im Grunde Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, den wir ja gegenwärtig sehen, dass er einfach sehr stark internationalisiert ist und dass man das eben auf diesen Plattformen sehr gut sehen kann. Und das ist dann wirklich schwer ist dann, also wir als Bundeszentrale, das muss ich vielleicht nochmal klar sagen, wir machen ja auch keine Strafverfolgung oder so etwas in diese Richtung. Das ist ja gar nicht im Grunde in unserem Aufgabenbereich. Das heißt also, wenn da etwas strafrechtlich relevant ist, dann können wir das, wie das andere auch machen können, können wir das melden über die jeweiligen Tools, die es da gibt. Aber wir konkret verfolgen das nicht, sondern es geht eher darum, sozusagen positiv auch irgendwie in die Gesellschaft reinzuwirken, auf diese Probleme hinzuweisen und so weiter. Das ist eher unsere Aufgabe. Aber ja, es ist auf jeden Fall etwas, was jetzt nochmal eine besondere Dynamik gewonnen hat, weil es so ein stark internationales Phänomen ist. Wir haben ja verschiedene Begriffe dafür. In den USA spricht man halt von Alt-Right-Bewegung zum Beispiel, die halt neue Techniken nutzt, eben sehr stark auch Populärkultur mit einbezieht in ihre Narrative. Meme-Kultur spielt eine große Rolle. Und in Deutschland spricht man dann vielleicht von alternativer Rechte oder neue Rechte, die aber die ähnlichen Techniken nutzen und die auch untereinander halt sehr gut miteinander vernetzt sind. Und Games sind eben als sehr stark auch internationales Medium, auch vielleicht eines der internationalsten überhaupt, das sich ja auch immer so positioniert und auch Developer, die immer sagen, ja, wir sind im Grunde eine große internationale Community und so weiter. Das ist natürlich anfällig zum gewissen Grad dafür, dass, weil können sich Menschen sehr gut auch austauschen darüber. Und wie du sagst, die Moderation, das muss man natürlich auch sagen, die ist ungenügend, aber ist natürlich auch hochgradig herausfordernd für so eine Plattform. Vieles läuft ja automatisiert, auch auf Roblox, bei Steam und so weiter. Und dann, wenn dann eben neue Rechte, alternative Rechte oder wie auch immer, wenn die auch immer neue Codes entwickeln, um untereinander miteinander zu kommunizieren und so weiter, ist das einfach schwer, auch da den Blick drauf zu haben. Ne? Das ist schon wirklich so.
Ich denke auch, dass die aufklärende Arbeit, die ihr betreibt, dann gerade für Eltern und auch Lehrer wichtig ist, weil im Grunde entsteht ja auf dieser psychologischen Ebene ein Einfallstor durch den gemeinsamen Spaß, den man etwas Unverfänglichem hat, sage ich mal, an irgendeinem Spiel, an einer Mod, die ja jetzt nicht auf den ersten Blick vielleicht schon in so eine Richtung tendiert, sondern man hat online Spaß mit Leuten und es bilden sich Communities, dann gibt's ja auch noch die uralten Foren und sowas neben Discord und so. Und diese Ebenen, diese Kommunikationsebenen, diese Strukturen, die sind wirklich, ja, die sind eben nicht zentral, sondern die sind so vielfältig und verteilt. Und wenn man dann noch schauen muss, wer das moderiert oder ob es überhaupt moderiert ist, dann ist das schon, ja, im Grunde so, die Kinder gehen in die Welt hinaus, aber nicht in die analoge, sondern in die digitale. Und da können sie eben auf alles Mögliche treffen. Und nicht alles, was ihnen da begegnet, ist halt im Zweifel, ja, fördernd irgendwie für den eigenen Charakter. Und vermutlich läuft es wieder darauf hinaus, dass er im Idealfall seine eigenen Kinder oder die Schüler eben einfach darauf vorbereitet, ne?
Ja, das ist wohl so. Es ist halt einfach ein sehr, sehr komplexes Phänomen. Und wie du es gerade gesagt hast, wir haben so viele verschiedene Kommunikationsebenen. Das ist auch für Forschende tatsächlich, das ist ein ganz, ganz großes Problem, die sich das auch näher angucken wollen, weil, wie du sagst, am Anfang fängt das dann eben noch häufig so unverfänglich an, dass man dann einfach irgendwie zusammen spielt und so. Wenn aber dann eben Menschen im Grunde aus so einem unverfänglichen Setting dann auf irgendwie in so einen semi-privaten Discord-Server gelockt werden, zum gewissen Grad, dann ist es schon schwer, das noch nachzuverfolgen. Und auch schwer, wie du auch sagst, für Eltern und Lehrkräfte, da noch hinterher zu sein, was passiert denn dann in diesen sozusagen semi-abgeschlossenen Räumen. Und das ist auch kein Grund für sozusagen für Alarmismus jetzt, aber es ist schon so, dass das einfach auch schwierig ist und ein Phänomen ist, dem wir uns halt stellen müssen. Und da ist es, glaube ich, einfach wirklich sinnvoll, wenn da eben wie die Bundeszentrale da sozusagen vorbereiten kann, die Menschen, dass sie dann wenigstens wissen, dass man darauf achten sollte, irgendwie, wenn die Kinder irgendwie so auf Discord-Servern unterwegs sind, eben mal schauen oder drüber reden.
Man muss ja auch sagen, wenn dieser Schritt getan ist, also wenn sich jemand, da kommt es wirklich auch noch auf das Alter an, wenn sich jemand entscheidet, so einer Community beizutreten oder sich da aufgehoben fühlt, dann ist man ja schon am Ende der Kette angelangt, im Grunde. Dann ist die Ursache dessen, warum er sich dafür interessiert, warum er oder sie sich da aufgehoben fühlt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und Ja, also das ist wirklich ein diffuses, schwieriges Feld. Was mich nochmal interessieren würde als Spielekritiker, ist der Bereich des Extremismus im Spiel selbst. Also nicht innerhalb der Communities, also eigentlich außerhalb der Games, sondern in den Spielen. Denn da konnte man ja Anfang der 2000er oder so wirklich noch sagen, es gibt vielleicht ein paar Extrembeispiele von Games, die ohnehin niemand kennt, die dann auch schnell auf dem Index gelandet sind oder irgendwas, um die es da geht. Kann man auch beobachten, dass sich innerhalb der in Anführungsstrichen kommerziellen, normal zugänglichen Spiele für PC und Konsole, dass sich da auch immer mehr politische Themen zeigen?
Also das kann man durchaus so sehen. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Was, glaube ich, kein so bedrohliches Feld ist, dass tatsächlich sozusagen Rechtsextremisten wirklich selbst Games entwickeln, die dann irgendeinen Erfolg erreichen könnten. Das passiert eigentlich nicht. Dafür ist Game-Entwicklung auch zu aufwendig. Das kann man ja nicht einfach mal so auf den Ärmeln schütteln. Deswegen sind die zum Beispiel sehr stark auf Modding umgestiegen. Aber man muss natürlich schon auch sehen, dass bestimmte Themen generell, auch bei kommerziellen Spielen von Entwicklungsstudios, die überhaupt nicht in irgendeine Richtung Extremismus tendieren, die einfach sozusagen ganz normale Unterhaltungsspiele machen, dass da bestimmte Themen gibt in Games, die halt dominanter vorkommen als andere. Was sehr stark damit zu tun hat, natürlich, was Games im Grunde auch von ihrer Medialität anbringen und was sie für Themen deswegen besonders bevorzugen. Also ich meine, dass zum Beispiel Games ja nahelegen, dass man eine gewisse Handlungsmacht im Idealfall über das jeweilige Setting hat. Natürlich gibt es mittlerweile auch Indie-Games oder so etwas, die das ein bisschen aufbrechen. Aber vor allem bei den größeren kommerziellen Spielen ist immer ja noch wichtig, dass man eine gewisse Handlungsmacht hat, Agency, dass man auf das Spiel einwirken kann, dass man die Welt beeinflussen kann und so weiter. Und das liegt eben zum Beispiel häufig in Spielen nahe. Nehmen wir mal so Dinge wie The Division, ist ja sowieso auch auf Tom Clancy's Roman basierend, deswegen auch sicherlich kritisch zu betrachten, aber auch Spiele wie zum Beispiel The Last of Us oder so etwas, aber auch Mass Effect, wo sich im Grunde die demokratischen Gesellschaften immer als sehr träge herausstellen und meistens auch als inkompetent und dann bei dem kleinsten Anzeichen von einer Katastrophe in irgendeiner Art und Weise direkt auseinanderbrechen und dann geht's wieder um Survival of the Fittest und so Lone Wolf-Mentalität, eine Person muss sich aufraffen, um die Welt zu retten. Bei Mass Effect zum Beispiel sieht man das ja auch ganz gut. Da gibt es ja diesen Citadel-Rat, der ja so ein bisschen, ja, diese Alien-Rassen vereint, so ein bisschen so eine EU-Kommission ist im Weltraum. Und da ist es ja auch so, dass man halt da Shepard spielt und dann relativ schnell merkt, ja, das ist mir alles ein bisschen zu träge. Ich kann nicht immer auf die Entscheidungen von denen warten. Ich muss da jetzt die Welt retten, so ein bisschen. Diese Dynamik ist total nachvollziehbar aus so einer Gameplay-Sicht, dass man ja nicht warten kann, bis sie da so demokratische Deliberationsprozesse abgeschlossen haben und als solche Dinge. Das ist total nachvollziehbar aus so einer Perspektive. Aber trotzdem in Spielen dominant ist halt so dieses Einzelhandeln von Einzelpersonen, die im Grunde dann sich aufraffen müssen, weil der Staat zu langsam ist, weil die Demokratie zu langsam ist und so. Und da gibt es natürlich schon Überschneidungen mit dieser Ideologie, die eben auch in rechtsextremen Kreisen kursiert, ohne dass das jetzt bewusst so ist. Aber diese Überschneidung gibt es halt schon. Also ich glaube schon, dass es da auch Attraktivität zu einem gewissen Grad gibt und dass da, es ist natürlich schwierig, Ideologietransfer ist ein ganz komplexes System, schwer kausal irgendwie nachzuweisen, empirisch nachzuweisen. Aber ich glaube schon, dass sozusagen über Jahrzehnte Spiele sehr stark eine Tendenz halt haben, dass man da jetzt nicht irgendwie groß demokratische Prozesse nacherlebt, sondern eher halt Einzelhandeln, Lone-Wolf-Mentalität und so. Und ich glaube schon, dass das auch zu einem gewissen Grad dazu beitragen kann, zum Demokratiebild von Menschen auch, aber eben auch, glaube ich, Leute, die schon in so eine Richtung gehen, die vielleicht schon auch ein gefestigteres rechtes Weltbild haben, dass sie sich darin auch wiedererkennen können vielleicht. Das sind sicherlich zum gewissen Grad halt Thesen, die schwer zu belegen sind. Ich glaube aber, dass wenn man sich so generell Popkulturforschung sowas anguckt, dass das jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist, dass wir ja auch in anderen Formaten, in Filmen und Serien und so weiter darüber sprechen, inwiefern da bestimmte Ideologien tradiert werden, inwiefern die Wirkung haben oder keine Wirkung haben auf Menschen, inwiefern da Medienkompetenz immunisieren kann oder nicht, ist noch eine andere Frage. Also für mich ist einfach, und wie du ja auch sagst, für dich dann als Spielekritiker, ich glaube, es ist einfach relevant zu beobachten, so was für Themen sind dominant in Games und welche Themen sind halt vielleicht nicht dominant und welche Spielhandlungen macht man halt eher nicht in Spielen und welche macht man halt sehr oft. Und sehr oft ist es dann halt alleine die Welt retten und sozusagen alle Feinde tendenziell erschießen, statt da irgendwie in so einen anderen Prozess zu gehen, was wie gesagt aus Gameplay-Sicht nachvollziehbar ist, aber aus so einer vielleicht demokratietheoretischen Sicht kann man das vielleicht auch bedenklich finden.
Ne? Ja, das ist dann tatsächlich jetzt sehr, das ist ein sehr weites Feld, was du jetzt natürlich aufgemacht hast mit den unterschiedlichen Spielen. Ich habe das immer ein bisschen so beobachtet, dass Spielen ist ja auch nicht Alltag. Wenn ich spiele, wenn ich Spannung haben will, wenn ich ein Abenteuer erlebe, dann ist es auch immer etwas, was eben nichts mit der Langeweile der Realität zu tun hat, vielleicht auch nichts mit der gewissen Handlungsunfähigkeit oder Handlungsohnmacht, die man ja oft in seinem Alltag hat. Also wenn man sich, egal ob man mit Vorgesetzten zu tun hat, mit Behörden zu tun hat, mit den Nachrichten zu tun hat, mit dem Weltgeschehen zu tun hat. Und Spiele öffnen ja gerade dieses Tor, dass sie dir die Macht natürlich auch verleihen, Dinge zu beeinflussen, zu welchem Zweck auch immer, aber Dinge zu wuppen, etwas zu schaffen. Und da du Mass Effect erwähnt hast, es ist ja auch oftmals in dem politischen, weltpolitischen Alltag so schlagend gewesen, dass sich zum Beispiel die UN überhaupt nicht durchsetzen kann. Wenn irgendwo eine schlagende Ungerechtigkeit passiert, wenn Krieg vom Zaun gebrochen wird, das, was so gut gewollt ist und gut gemeint ist und das, was auch in Mass Effect thematisiert wird mit der Citadel, das ist halt so absolut handlungsunfähig. Und letztlich müssen dann entweder irgendwelche Staaten, Klammer auf, NATO, Klammer zu, oder eben wie man jetzt in Syrien gesehen hat, Russland, die greifen plötzlich einfach ein, wie es ihnen beliebt. Und das ist vielleicht auch das, was Spieler einem in so einer Rolle von Shepard oder auch in manchen Rollenspielen dann so ein bisschen in die Hand geben. Da kannst du Dinge zu irgendeinem Ziel hin beeinflussen. Du hast die Macht. Und das ist natürlich jetzt nicht direkt demokratisch, aber da sehe ich noch keine, wie soll ich sagen, da schlummert für mich keine Gefahr, weil das für mich in diesem Bereich der fiktiven Unterhaltung gehört, die eben genau diese Tore öffnen muss, als Ausgleich zu unserer Langeweile und zu unserer Unfähigkeit im Alltag.
Ich kann das total nachvollziehen und ich will das auch gar nicht widersprechen, dass das eine wichtige Funktion ist auch von Games. Es hat zum gewissen Grad ja auch was eben mit so einem außerordentlichen Handeln, außeralltäglichen Handeln zu tun, auch was mit Eskapismus zu tun. Und das ist ohne Frage eine wichtige Rolle, die Games einnehmen.
Was mich mal interessieren würde, ist, ich habe halt deswegen hatte ich dich auch gefragt, wie das ist mit Spielen, die direkt eine politische Agenda haben. Da gibt es natürlich so einige, wenn man genau hinschaut. Und ich habe das bisher, also in den meisten Fällen, nicht als bedenklich empfunden, wenn es eben Unterhaltung für Erwachsene war und wenn man in eine gewisse Rolle schlüpfen kann, zumal es auch nie offensichtlich extrem war, was das angeht. Aber jetzt ist ja kürzlich Atomic Heart erschienen, in dem es um die Sowjetunion geht, die dort verherrlicht wird. Und da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal auf diesem AAA-Niveau, also bei einem Spiel, das auch eine Reichweite hat und auch ein großes Publikum, auch ein Shooter ist, sich an Bioshock orientiert, da habe ich zum ersten Mal eine gegenwärtige politische Agenda entdeckt. Geht das auch in den Bereich, den deine Behörde letztlich umfasst oder sich das anschaut?
Also wir haben auf jeden Fall auch über Atomic Heart gesprochen bei uns in der Bundeszentrale. Das kann ich sagen. Die Diskussion war sicherlich auch sehr interessant, weil das eben da ja schon auch nach den ersten Tests und dann nach Spieleindrücken relativ explizit war und sich an dem Spiel eigentlich sehr gut zeigen lässt. Die Frage ist halt, ob das etwas ist, was in Zukunft noch stärker an Relevanz gewinnen wird, dass das im Grunde dann sehr explizite politische Ausdrucksformen sind, so ein bisschen als Gegenbewegung zu den langen Jahren, in dem halt gesagt wurde, dass Games vermeintlich gar nicht politisch seien, sondern eben nur Unterhaltung, dass jetzt das sozusagen eine neue Dynamik entwickelt und das Politische sehr explizit genutzt wird, nicht nur von Indie-Studios, die das ja schon seit vielen Jahren machen, sondern eben auf so einem AAA-Bereich. Das heißt, das ist natürlich etwas, was wir interessiert verfolgen. Jetzt konkret dazu kein Projekt gemacht, aber sicherlich etwas, was man sich weiter anschauen müssen und dann überlegen, ob man da nicht auch Bildungsformate zu entwickeln sollte oder das im Blick haben sollte, dass ist zumindest etwas, was wir uns überlegen. Es gibt ja auch, ich kenne das halt aus so sozusagen geschichtspolitischen Szenarios, wurde ja auch viel diskutiert über so ein Spiel wie Kingdom Come Deliverance, inwiefern das geschichtspolitisch aktiv geworden ist oder nicht. Auch so Spiele wie War Mongrels zum Beispiel, inwiefern das geschichtspolitisch aktiv geworden ist oder nicht. Da kann man sicherlich gute Argumente finden, warum das eben sozusagen auch ein geschichtspolitisches Statement ist, auch mit den Äußerungen des Entwicklungsstudios drumherum, so ein bisschen kontextualisierend. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was man im Blick haben muss. Es ist aber jetzt eigentlich ist sozusagen eine Grundvoraussetzung für unsere Arbeit bei der Bundeszentrale, dass wir erstmal davon ausgehen, dass Games sich potenziell sehr gut eignen, um politische Statements zu machen, die ja entweder sehr explizit sein können über die Narration oder auch die Bildsprache oder halt eher ein bisschen subtiler, wie das ja auch oft immer noch passiert, in den Spielmechaniken, dass sich da bestimmte Weltbilder und so weiter tradieren. Genau, aber dass das dann wirklich von so einem Studio gesagt wird, wir machen jetzt ein politisches Statement auf so einer Ebene oder das sogar verneint wird, obwohl es so deutlich ist, wie bei Atomic Heart zum gewissen Grad, das ist sicherlich besonders, ja. Also da kann ich nur sagen, dass das ein Thema ist, genau, was wir im Blick haben.
Einerseits ist es natürlich so, dass man einfach gewohnt war als westlicher Spieler, dass die Propaganda aus Amerika, aus den USA kommt, Stichwort America's Army, du hast Tom Clancy genannt, also dass Spiele auch Weltbilder übertragen und Weltanschauung, daran hat man sich gewöhnt. Und in dieser Gewöhnung steckte dann auch eine Normalisierung, dass das eben dazugehört, bis es dann eben auch einen gewissen Aufschrei gab, spätestens als man dann merkte, dass man in America's Army im Grunde direkt sich verpflichten konnte. Das hat uns hier als Deutsche nicht so betroffen. Und in den USA war das auch noch in einer Zeit, als das Ganze noch so einerseits so harmlos anmutete, aber dann eben auch ein bisschen eskalierte durch all die Kriege. Was ich sagen will, ist, politische Propaganda war man gewohnt aus dem Westen, aus den USA. Jetzt ist da ein Atomic Heart. Da habe ich zum ersten Mal als Spielekritiker gemerkt, dass es eben nicht nur um eine Verherrlichung eines Systems geht oder so etwas, sondern tatsächlich auch um die Verstärkung eines politischen Narrativs, so dass man das Gefühl hatte, das, was gerade so ein Putin oder so ein Medvedev von sich lässt in den Nachrichten oder irgendwo, findest du fast 1:1, ein bisschen angepasst in diesem Spiel, so dass eine Art von Verstärkung in der Gegenwartskultur entsteht, die sich dann schon auf dem Niveau befindet, ja, wie bei den, sag ich mal, bei einem verherrlichenden Call of Duty oder eben America's Army. Und die andere Seite, die subtile Seite der Medaille, die ist noch gar nicht erforscht. Und zwar, inwiefern auch China mit all den Beteiligungen an Publishern, an Entwicklern, an Studios, aber auch mit dem Voranschreiten der Spielentwicklung letztlich auch versucht, politische Botschaften zu vermitteln. Ich glaube, man kann sagen, da kommen wir gar nicht drum rum, dass die irgendwann da drin stecken, sobald ein Staat in irgendeiner Form Teilhaber ist oder investiert hat oder so ein Studio unterstützt. Das ist ja auch das Phänomen gewesen bei Atomic Heart, dass da eben eindeutig der Kreml auch über 2-3 Umwege mitfinanziert hat. Und da kann man davon ausgehen, dass das bei chinesischen Entwicklungen nicht anders ist. Und da wird noch interessant sein zu sehen, wie subtil oder wie primitiv man in Spielen versucht, eben Weltanschauungen zu transportieren. Und Atomic Heart war tatsächlich für mich der letzte aktuelle schlagende Beweis dafür, dass ein System versucht, über Spielkultur und Unterhaltung auch cool rüberzukommen. Und das ist deshalb besonders beachtenswert, weil natürlich Spieler auf sowas viel eher anspringen. Weil diese Message einfach in einem Kontext kommt, der ganz normal wirkt. Der ist halt ein typischer Held, der will die Welt retten. Aber nee, da muss man ganz genau hinschauen. Also da habe ich gemerkt, dass es doch vielleicht in Zukunft auch komplexer wird und dass da eine gewisse Aufklärungsarbeit auch durchaus wertvoll sein kann.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Es ist einfach, ja, wie du gesagt hast, dass es eine gewisse Gewöhnung gab, dass wir halt Spiele sehr stark westlich orientierte Spiele hatten. Aber dass wir jetzt auch sehen, auch grundsätzlich, dass dadurch, dass sozusagen Games eben eine gewisse Anerkennung gewonnen haben, dass da eben wirklich sozusagen staatliche Akteure sagen, da wollen wir aktiv werden, aber dass es eben auch zunehmend möglich wird, auch in kleineren Skalen, aber eben auch auf so einem großen Niveau Spiele herzustellen, weil auch zum Beispiel Engines sowas zugänglicher sind und Spiele zu machen, potenziell also erstmal zu starten, mit der Spieleentwicklung halt zunehmend leichter wird. Und wir sehen ja auch, nicht nur im Grunde auf so einer staatlichen Ebene, wir sehen ja auch so eine Art Serious-Game-Boom, jetzt auch zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, dass halt auch viele Institutionen sagen, ja, okay, anscheinend ist das mit dem Games-Thema was, können wir nicht auch ein Spiel zu unserem Thema jetzt entwickeln, was wir jetzt irgendwie haben in einer, weiß ich nicht, in einer Gedenkstätte oder in einem Museum oder so etwas. Das heißt, sicherlich werden da Games einfach sehr viel stärker als auch so ein Kommunikationsmittel jetzt genutzt. Und das, was du natürlich sagst, ist sicherlich auf so einer großen Ebene und auch mit sozusagen global agierenden Investoren, irgendwie wie Tencent oder so, ist sicherlich ja irgendwie die Spitze des Eisbergs zum gewissen Grad. Und natürlich müssen wir uns dann als Bundeszentrale fragen, wie wir darauf reagieren. Das Phänomen können wir im Grunde darstellen, aufarbeiten. Und man muss natürlich immer wieder prüfen, so inwiefern kann man Menschen da irgendwie immunisieren. Reicht im Grunde das, was wir als Medienkompetenz, sozusagen Ausbildung oder Angebote haben, reicht das aus, dass eben Leute das erkennen können auch oder dass sie damit auch umgehen können? Also man kann diese Spiele ja auch kritisch rezipieren. Können wir das sozusagen vermitteln? Das ist auch sicherlich eine Aufgabe unseres Arbeitsbereichs, dass wir diese kritische Medienkompetenz an die Menschen weitergeben. Und das wird natürlich auch zunehmend wichtiger werden in vielen Bereichen, aber sicherlich auch, wenn wir jetzt im Grunde politische Botschaften in Games uns anschauen.
Hm. Ja, ich sehe das auch nicht direkt als, wie soll ich sagen, gefährlich an oder so, sondern als eine neue Qualität innerhalb der Unterhaltungskultur und als eine neue Möglichkeit für Leute, die eine gewisse Propaganda verbreiten wollen, eben einfach direkter und auch unverfänglicher an die Zielgruppe zu gelangen. Und natürlich, wenn die Kids gebildet sind, wenn sie ein gutes Elternhaus haben und wenn man einfach offen und tolerant aufwächst, dann wird man sowas auch durchschauen und kann es trotzdem zocken, ne? Andererseits bemerken wir ja eben auch, wie du weißt, eine gewisse Radikalisierung auch in bestimmten Bereichen, wo dann natürlich solche, eine Unterhaltungskultur, die sich erstmal auf diese Art etabliert, vielleicht eben auch ein Verstärker sein kann. Also das ist, ja, aber da bist du der Experte.
Nee, du hast vollkommen recht. Ich wollte nur noch mal sagen, im Grunde führt das ist ja jetzt im Grunde der Kreis, der sich zum gewissen Grad wieder schließt. Das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem, was man halt eben Alt-Right, neue Rechte und sowas nennt, das Prinzip im Grunde dieser neueren rechten Strömungen, rechtspopulistischen bis zu rechtsextremistischen Strömungen, ist ja gerade auch, ihre Ideologie in einem unverfänglichen Rahmen anzubieten. Da habe ich, wie ich ja gesagt habe, Meme-Kultur spielt eine große Rolle. Die ganze Grundidee, im Grunde menschenfeindliche Ideologie zu verbreiten, aber das immer nicht so gemeint haben zu wollen, ist ein Kern dieser ganzen Dynamik. Und da sind, und damit schließt halt irgendwie auch der Kreis, sind Games ein relevantes Kommunikationsmedium. Über Games, aber auch mit Games zu kommunizieren und das im Grunde in diese Kommunikation einzubinden, diese Ideologie, aber dann eben sagen zu können, wir sind immer noch in einem außergesellschaftlichen oder einem außeralltäglichen Raum, in einem Unterhaltungsraum. Und dass deswegen es schwieriger wird, diese Art der Ideologie oder Ideologiekommunikation zu identifizieren. Mhm. Und dahingehend ist das wirklich tatsächlich einfach ein großes und spannendes Feld, dass das wirklich jetzt so als Kommunikationsmedium wahrgenommen und genutzt wird.
Jetzt bin ich allerdings als erwachsener Spieler fast eher schon anarchistisch eingestellt, was Themen angeht. Oder um es anders auszudrücken, ich hätte gerne mehr Vielfalt und ich habe auch per se nichts dagegen, wenn die Perspektive gewechselt wird. Also wenn wir jetzt nach all den Jahren der amerikanisch-US-dominierten Ideologie, wenn da jetzt eben auch Spiele kommen, die aus einer anderen Richtung agieren. Und ich kann mich nur an eine Diskussion erinnern, wann war das? Anfang der 2000er. Und mir fällt das Spiel jetzt nicht ein. Es war auch nur ein Projekt. Ich meine, es war auch ein deutsches Studio. Die hatten Folgendes vor. Die wollten das Berlin nachbauen, das Alfred Speer im Dritten Reich als großes Projekt für Adolf Hitler angedacht hatte, dieses Germania. Ich weiß gar nicht, ob sie es in Berlin errichten wollten oder irgendwo anders, diese Stadt. Und die wollten quasi ein Spiel machen, in dem man diese Stadt erkundet, ähnlich wie wie in der Literatur, wenn es darum geht, dass der Zweite Weltkrieg nicht verloren wurde, es weitergeht und so weiter. Da wollte man so einen fiktiven Shooter inszenieren in diesem Dritten Reich, das dann letztlich Wirklichkeit geworden ist. Und das war natürlich unmöglich für ein deutsches Studio, das zu machen. Trotzdem habe ich mich damals in der Diskussion, ich hätte mich gefreut, wenn sowas auch möglich gewesen wäre, das als fiktive Unterhaltung, sage ich jetzt, als Abenteuer zu inszenieren, weil der Film und die Literatur haben sowas ja schon gemacht. Also Man in the High Castle und so weiter, ne? Nur da bemerke ich manchmal auch immer noch diesen Angstreflex vor der Unterhaltung, gerade wenn sie aus Deutschland kommt, die in diese Richtung geht. Einerseits kann man es historisch verstehen, andererseits würde ich mir als Spieler manchmal den Mut wünschen, eben diese Themen auch nicht liegen zu lassen.
Sicherlich kann da drin zum gewissen Grad Potenzial liegen. Das, was du erwähnt hast mit irgendwie Man in the High Castle und so, ist ja im Grunde auch aufgegriffen in solchen Spielen wie Wolfenstein, die ja auch im Grunde so kontrafaktisch oder alternativ weltgeschichtlich erzählen. Das heißt also, das kann ja sicherlich auch eine gewisse Dynamik entwickeln. Ein Spiel, wo man ja dann im Grunde in einem Setting kämpft, wo ja eben die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, wie bei Wolfenstein. Was aber ja trotzdem zum gewissen Grad dann auch sehr interessant, ja auch so eine kritische Dynamik da irgendwie entwickelt. Ich kann das jetzt bei dem Spiel, was du skizziert hast, jetzt nicht abschätzen. Das hängt sicherlich auch von der konkreten Umsetzung ab. Von dem Nutzungskontext kann das abhängen. Also wofür das genau intendiert war, was die Botschaft sein sollte und so weiter.
Und soweit kam es gar nicht, weil der Kontrapunkt, der sofort gesetzt wurde, war der, dass alleine die Tatsache, dass sich irgendwelche Rechten an diesem Szenario ergötzen können, dass halt dann aufgebaut wird, das war innerhalb der Diskussion damals, wenn ich mich recht entsinne, schon eigentlich ein Totschlagargument und auch natürlich sowas dann auch gar nicht förderungsfähig und so weiter. Wobei ich gar nicht weiß, inwieweit Games-Förderung Anfang der 2000er schon etabliert war. Aber ich wollte sagen, die Angst davor, dass sich irgendwelche Communities da draußen, irgendwelche Extremisten an einem Szenario, an einem fiktiven ergötzen, darf auch wiederum nicht dazu führen, dass es gar nicht erst kreiert wird. Das wollte ich vielleicht damit sagen.
Ja, würde ich zustimmen. Ich würde erwarten dann von dem Studio allerdings, dass es sich trotzdem, also dass es wenigstens darüber reflektiert hat, dass das passieren kann. Und dann überlegt im Grunde auch, also sagen wir, die haben dann im Grunde eine Steam-Community oder so etwas zu ihrem Spiel oder so, oder sagen wir einen Discord-Server zu ihrem Spiel, jetzt in der heutigen Zeit wäre das ja dann so, dass sie dann schon sich darüber im Klaren sein können, dass das passieren kann und dass so ein Spiel anziehend wirken kann, eben zum Beispiel für Rechtsextremisten, und dass sie dann zum Beispiel sich nicht jetzt das Community-Management sparen oder so etwas, sondern dass sie wissen, das muss Teil unserer Spielentwicklung sein, dass wir darauf auch reagieren können und dass wir das auch einfangen können, so ein bisschen. Ich glaube, also für mich wäre da wirklich in diesem Kontext entscheidend, dass diese reflektierte Haltung da ist und dass man sich darüber im Klaren ist, was mit so einem Spiel gemacht werden kann, und dass man im Grunde nicht da blauäugig reinläuft und sagt, ja, wir machen jetzt mal so ein Spiel und dann gucken wir mal, was passiert, und es ist uns auch egal, was damit passiert. Also ich sehe gleichzeitig, dass durch ja auch solche Dinge wie Kunstfreiheit und so etwas sehr viel möglich sein sollte, und ich würde dann auch sagen, dass man nicht von vornherein sagen darf, das darf man nicht machen, so, sondern das sollte schon, glaube ich, sozusagen Experimentierfelder geben dürfen, und dass das eben auch, solange es nicht strafrechtlich relevant ist, von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Aber ich würde gleichzeitig auch die Position vertreten, dass mit im Grunde, wenn man sich dann auf diesen Kunstbegriff zum Beispiel beruft und sagt, so, wir wollen dadurch gedeckt sein, dass man dann auch eine gewisse Verantwortung auch tragen sollte, gesamtgesellschaftlich, und sich überlegen, was kann mein Spiel auch für einen Impact haben? Ist es das, was ich will, was ich mit dem Spiel erreichen will? Kann ich da irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass da eben zum Beispiel sich nicht um mein Spiel herum Nazi-Fan-Communities bilden? Und kann ich da eben zum Beispiel dann irgendwie mit so einer Behörde wie der Bundeszentrale da irgendwie auch vielleicht zusammenarbeiten, vielleicht auch irgendwie eine Einordnung zu meinem Spiel abgeben oder so etwas? Verschiedene Dinge sind da möglich, oder in Interviews äußere ich mich zu meinem Setting, was meine Ziele waren und so. Man kann das ja verschieden kontextualisieren und einbetten. Ich würde das ich würde so eine gewisse Verantwortung würde ich schon erwarten bei so einem Setting, aber ich würde nicht ausschließen, dass man das machen darf. Ich glaube, das ist zu einfach und wird halt auch dem Medium nicht mehr gerecht.
Ja, ich glaube, es ist auch ein spezielles, tatsächlich deutsches Phänomen, dass man bei diesen Themen immer sofort reflexartig mit so einer Angst reagiert. Und wenn ich die Diskussion um den Film im Westen nichts Neues, der jetzt relativ erfolgreich war, wo es um den Ersten Weltkrieg geht, wenn ich die beobachte, dann hat meines Wissens der Regisseur auch gesagt, dass er in Deutschland mit diesem Film Probleme hatte, in irgendeiner Form, wenn es eben um Krieg geht, ne? Obwohl das ja jetzt auf den ersten Blick ein Antikriegsfilm ist. Ich stecke da jetzt auch nicht so im Thema drin und es ist auch sicherlich keine große Lücke, die da ist, wenn man bedenkt, wie viele gute Spiele aktuell auch von Indie-Studios in Deutschland designt und produziert werden. Es ist ja ein kleiner Boom, an dem sicherlich auch die Games-Förderung beteiligt ist. Und da gibt's in fast jedem Genre immer wieder ein kleines Highlight, was mich richtig freut. Aber ich sag mal, diese ganz großen Themen auf dem Niveau, wo ich vorhin war, Atomic Heart, du hast Wolfenstein erwähnt, die Chinesen kamen gerade ins Spiel. Auf diesem ganz großen Niveau wird Spielentwicklung, zumindest meines deutschen Studios, glaube ich, auch gar nicht stattfinden. Und wenn, dann mit Sicherheit nicht mit so einem kontroversen Thema. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass auch für Eltern und eben auch für Schulen, dass Spiele immer mehr Träger sein können, auch einer gewissen Weltanschauung. Und dass man da mal, ja, kein Alarmismus, wie du richtig sagst, aber dass man da mal genauer hinschaut. Und vielleicht kriegen wir jetzt noch die Kurve zu etwas erfreulicherem als einer Propaganda im Spiel. Und zwar hast du ja dein Studium mit einer Promotion abgeschlossen. Du hast deinen Doktor gemacht und zwar über atmosphärisches Vergangenheitserleben im digitalen Spiel. Das hat mich sofort neugierig gemacht, als ich den Titel gelesen habe. Und am Anfang unseres Gesprächs hast du ja Dredge ein bisschen beschrieben. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du da eben auch dieses Gemütliche so ein bisschen versucht zu fassen. Und jetzt ist für mich als Spielekritiker gab es eine Zeit, wenn ich Begriffe benutzt habe wie Ästhetik oder Regie in meinen Texten, dann war das immer so, was soll das, was hat das mit Spielen zu tun, was soll denn eine Ästhetik sein und so, geht's jetzt um Grafik, Gameplay, Sound oder was? Und ich bin sehr froh, dass sich in den letzten Jahren da halt sehr viel getan hat und vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie du Vergangenheitserleben und Atmosphäre da zusammenbringst in Spielen.
Ja, so grundsätzlich ist es so, dass ich angefangen habe, im Grunde diese Forschung auch so ein bisschen mit der Prämisse, dass Atmosphäre eine ganz große Rolle spielt im Sprechen über Games, wie auch Spiele kritisiert werden. Also dass selbst eben bei so einem Wertungskasten irgendwie von der GameStar, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, aber dass da so etwas wie Atmosphäre einfach wirklich als Punkt im Wertungskasten steht, so völlig selbstverständlich. Und wenn darüber gesprochen wird, zunehmend auch, wie du sagst, es war nicht immer so, dass Atmosphäre dann halt verwendet wird, um auch Spiele auch zumeist positiv zu charakterisieren. Dass aber eigentlich nicht wirklich klar ist, was damit überhaupt gemeint ist. Dass das so ein Begriff ist, der bei dem irgendwie alle Menschen das Gefühl haben, ja, wissen wir doch, müssen wir nicht groß erklären. Das Spiel hat halt diese und jene Atmosphäre. Und der Atmosphärenbegriff generell ist halt etwas, auch den benutzen wir nicht nur für Games, den benutzen wir in vielen anderen Kontexten. Auch da ist er sehr diffus, aber sehr stark verbreitet. Also so eine wohnliche Atmosphäre. Das Konzept Hygge zum Beispiel ist auch im Grunde ein Atmosphärenkonzept, was eben eine bestimmte Art von Gemütlichkeit beschreibt. Und Sportveranstaltungen, Fußballstadion, wird immer mit Atmosphäre gesprochen durch die Fans und so, wird immer so thematisiert. Ist einfach super omnipräsent. Und dann habe ich mich halt einfach gefragt, so, was hat das für eine Rolle in Games-Kontexten? Und bei mir als Historiker eben ganz spezifisch bezogen auf Games, die ein im Grunde historisches Setting anbieten. Und was ich mir im Grunde angeschaut habe, ist einmal auf so einer sehr theoretischen Ebene die Frage, was bedeutet Atmosphäre? Wie manifestiert sich für uns Atmosphäre? Das ist eben etwas sehr Subjektives, was wir sozusagen nicht metrisch im Raum verorten können, was für jeden Menschen sehr subjektiv ist, was aber halt durch Objekte reproduziert werden kann. Auch durch von Menschen, die sehr genau wissen, was sie zum Beispiel für Lichtstimmungen, Sounds und sowas einsetzen müssen, um bestimmte atmosphärische Effekte zu erzielen. Und dann war für mich so ein bisschen die Frage, wie lässt sich das auf Games übertragen? Und dann habe ich mir verschiedene Games angeguckt. Anno 1800 habe ich mir angeguckt, Assassin's Creed Syndicate habe ich mir angeguckt und Dishonored, die Maske des Zorns. Und das halt auf verschiedenen Ebenen. Einmal, wie das Spiel entwickelt wurde und wie von den Entwicklern darüber gesprochen wurde, was für eine Rolle da vielleicht Atmosphäre gespielt hat und wie das Spiel eben rezipiert wurde von den SpielerInnen und inwiefern da Atmosphäre eine Rolle gespielt hat. Und das war halt einfach wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Einmal, dass das Entwicklungsstudios halt wirklich in ihren sozusagen ihren Konzeptphasen schon, aber auch in der Entwicklung einen großen Fokus auf Atmosphäre legen, das aber nicht immer so klar benennen. Wir haben sehr viele Begriffe, die da irgendwie überlappen, also Atmosphäre, Stimmung, Ambiente, im Englischen dann auch so Tone und solche Dinge. Dass es aber eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass da auch sehr viele sehr subtile Techniken eingesetzt werden, die meisten Menschen halt gar nicht mitbekommen. Dass aber es aber dann schon auffällig ist, dass in der Rezeption dieser Spiele dann halt oft auch solche Begriffe fallen, dass eben einem die Stimmung so gut gefallen hat und dass man, und das ist eben besonders für diese historischen Settings, dass man das Gefühl hatte, wirklich an diesem Ort zu sein, in die Vergangenheit einzutauchen und solche Dinge. Und was für mich halt jetzt sozusagen der Kern dieser ganzen Dynamik war, auch in meiner Arbeit, ist, dass dieses atmosphärische Erleben sehr stark mit einer Ganzheitlichkeit, also dass man Räume und Umgebungen ganzheitlich erlebt und mit so einer sehr starken Unmittelbarkeit verbunden ist. Dass man, bevor man überhaupt einzelne Objekte im Raum sich anguckt, auch in einem Spiel, in der Spielwelt, dass eben diese Spielwelt oder diese Räume in Spielen erstmal ganzheitlich auf einen wirken. Und dass das ganz entscheidend dafür ist, dass wir diesen Eindruck haben, wenn wir Spiele mit historischen Settings spielen, dass wir in die Vergangenheit eintauchen können. Weil diese Unmittelbarkeit das ist, wonach wir uns im Grunde mit Vergangenheitserleben sehen, was so ein bisschen der Traum von der Zeitreise ist, der jetzt so ein bisschen wiederbelebt oder möglich gemacht wird zum gewissen Grad in Games. Und genau, das ist, wie gesagt, ein komplexes Thema, aber das ist so ein bisschen der Kern, dass diese Vorstellung des unmittelbaren, ganzheitlichen, dass das im Atmosphärischen drinsteckt und dass das sehr eng mit der Vorstellung von Zeitreise, Eintauchen in die Vergangenheit verbunden ist. Weil die Frage ist, wo tauchen wir genau rein? Also tauchen wir in eine Epoche ein? Ich würde nein sagen. Ich würde sagen, wir tauchen ein in die Atmosphäre einer bestimmten Zeit, eines bestimmten Ortes. Und das heißt, da ist auch der Atmosphärenbegriff halt relevant, um zu beschreiben, worin dieses Eintauchen überhaupt passiert in diesen Spielen.
Und ich glaube, je weniger deutlich man diese letzte Frage, die du dir gestellt hast, ist es jetzt eine Zeitreise oder eine Atmosphäre, wie weit taucht man da worin ein? Ich glaube, je klarer und deutlicher man das dann beantworten kann, desto besser bekommt ein Spiel diese sehr, sehr spezielle Stimmung hin, die ja auch Bereiche tangiert wie eine Ästhetik und eine Vision, die dahinter steckt. Also wohin will mich der Entwickler eigentlich bringen mit diesem Spiel? Und wie gut gelingt ihm das, mich, wenn er mich irgendwo hinbringt, irgendwie mit so einer Atmosphäre, mit so einer Hülle, mit so einer Wolke, mit so einer Glocke zu umgeben, dass ich das Gefühl habe, ich bin an einem anderen Ort, hier stimmt alles. Ich will jetzt auch nicht übertreiben. Natürlich weiß man, dass man da ein Spiel spielt. Aber du hast zum Beispiel Anno genannt, 1800.
Genau.
Das ist ja gerade auch für Konsolen erschienen. Ich hab's ein bisschen gespielt nebenbei. Was ist dir denn bei Anno aufgefallen?
Also ich finde, Anno ist ganz interessant. Also Anno war auch deswegen ein schöner Gegenstand. Es gibt die sogenannte Anno Union Online. Da gibt's wunderbar viele im Grunde Development-Blogs, wo die sehr stark darauf eingegangen sind, wie sie das Spiel entwickelt haben. Eine sehr reiche Quelle, es war wirklich sehr schön. Bei Anno sind mir natürlich mehrere Dinge aufgefallen. Einmal, was ich, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, was ich total spannend fand, war, was auch in diesen Development-Blogs geschildert wurde, ist die Arbeit an im Grunde dem Sounddesign dieses Spiels, von dem wir sozusagen ganz explizit meistens im Spielen sozusagen nicht so viel mitbekommen oder wir nicht wissen, wie es genau funktioniert und wie es auf uns wirkt, außer wir konzentrieren uns sehr bewusst darauf, aber dass sie eben sehr komplexe Techniken dafür entwickelt haben bei Anno, um so dynamische Soundteppiche zu erzeugen, die sich einmal an deine Kameraperspektive, an deinen Zoom-Faktor anpassen. Dann gibt es sozusagen ein virtuelles Mikrofon, was so ein bisschen an deine virtuelle Kamera dran gepackt ist. Und immer, je nachdem, wo du dich in der Welt befindest, werden dann die entsprechenden Sounds ausgespielt. Und es werden nicht nur Sounds ausgespielt von Dingen, die man in der Spielwelt sieht, sondern auch noch sozusagen so random Sounds, die der Welt eine Natürlichkeit verleihen sollen und eben suggerieren sollen, dass das hier nicht nur eine Kulisse ist, sondern dass das eine lebendige Welt ist. Und das sind halt eben so Techniken, die sehr subtil sind, aber eben bewusst eingesetzt werden. Und im Sprechen über das, diese Soundarbeit ist auch sehr auffällig, dass da der Atmosphärenbegriff sehr dominant ist, weil das da total natürlich ist, in so Bereichen Sounddesign und so etwas über Atmosphären zu sprechen, weil das genau die Art und Weise ist, wie im Grunde diese Klangkonstellationen aufgebaut werden. Was wir dann aber eben, wenn wir spielen, meistens gar nicht so explizit wahrnehmen, was da alles im Hintergrund gerade passiert, wie viele Ebenen da miteinander wirken und zum Beispiel, was auch für eine Rolle die Musik spielt, die sich ja auch anpasst, je nachdem, in was für einem sozusagen Zeitalter du bist, wenn deine Bürger halt dann aufsteigen in die nächsten Stufen und sowas, dann passt sich ja auch die Musik an, dass wenn du plötzlich Arbeiter hast, dass dann auch eben so metallene Klänge im Grunde in der Musik untergebracht werden, um die Atmosphäre einer Fabrik zu reproduzieren zu einem gewissen Grad, damit du den Eindruck hast, dass über die Musik, dass eben irgendwie in der Fabrik jemand auf so einen Metallblock einhämmert oder so etwas. Das sind alles sehr viele subtile Dinge, die aber eben zusammenkommen, dass dann Leute, wenn sie über Anno sprechen, die Atmosphäre eben eigentlich auch sehr oft hervorheben oder von so einem Anno-Gefühl sprechen und solche Dinge. Und das ist eben überhaupt nicht zufällig und das fand ich so spannend bei allen Spielen, die ich untersucht habe, sondern wie du gesagt hast, hat was mit so einer Vision zu tun. Also, dass dann eben auch sehr früh sogenannte Mood Pieces von eben von Art Designern, von Art Director und so weiter entwickelt werden, von Concept Artists, die in den ersten Schritten der Entwicklung sagen, so das ist sozusagen die Stimmung oder die Atmosphäre, wie gesagt, viele Begriffe dafür, das, da wollen wir hin, das ist unser Target so. Und das ist deswegen wirklich sozusagen leitend für die ganze Entwicklung dieses Atmosphärischen. Und das fand ich einfach so spannend, was für eine Rolle das in der Entwicklung das, spielt.
Ich würde auch sagen, dass eine bestimmte Atmosphäre das Produkt einer Regie ist, die jemand erdenken, sich ja vorstellen muss. Man nennt sowas ja auch innerhalb der Spielentwicklung Vision Keeper oder so etwas. Jemand, der vor Augen hat oder auch ein Team natürlich, in welche Stimmung, in welche Welt will ich den Spieler hineinversetzen? Und interessanterweise hast du in deiner Promotionsarbeit auch Dishonored angeschaut. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich war damals auf einigen Events und als die ersten Konzepte gemacht wurden und das Spiel vorgestellt worden ist. Und da war es, glaube ich, Antonov, einer der Creative Director, der mit seinen Artists eben nach London geflogen ist. Und dort haben die einfach nur versucht, viktorianisches Flair in London zu finden. Jetzt denkt man, okay, das ist ja überall, aber so einfach ist es auch nicht. Du hast das Imperiale und das Monumentale hast du überall und das siehst du dann auch tatsächlich in Dishonored. Aber wo sind die kleinen Ecken? Wo ist das, wie sah der Hafen aus? Findet man noch, wie sieht zum Beispiel so ein Tischbein dann aus am Hafen? Wie sieht die Mode da aus? Wie bewegen sich die Leute, die von Fisch und Seefahrt leben? Das ist dann gar nicht mehr so leicht, das genau zu finden. Und die haben dann die Fotos gezeigt, die das Team gemacht hat. Und die haben sich dann wirklich in irgendeiner Ecke hingekniet und etwas fotografiert, was man auf den ersten Blick eben auch als Tourist gar nicht wahrnimmt. Aber was, wo man vielleicht denkt, okay, das könnte das alte London sein oder das ist Teil unserer Vision. Hier ist ein Mosaikteil, das können wir nutzen. Und dann sind die mit diesen ganzen Fotos, auch mit Zeichnungen teilweise, wieder zurück. Und dann haben die sich hingesetzt und mit den Artists, mit der Art Direction versucht, den Stil da herauszufiltern. Und in dem faktischen Dishonored, was wir dann irgendwann zocken könnten, sind dann tatsächlich auch einige Sachen, das erkennt man nicht mehr so direkt, eingeflossen. Also es ist und das ist für mich als Spielekritiker erst eine sehr späte Erkenntnis gewesen, das, was du auch beschrieben hast mit den Details, auf die es ankommt. Wann wird welcher Sound ausgespielt? Welche Farbe zeigt man dort an? Und je stärker und je kompetenter so eine Regie ist, desto intensiver kann die Atmosphäre sein, die durch Kulisse, Musik, Effekte entsteht, sodass ich fast sagen würde, es gibt Spiele, die erreichen eine Atmosphäre, die ich fast mit einer Art von Präsenz gleichsetzen würde. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit meinem Avatar in dieser Welt bin, da ist eine Präsenz. nicht nur um mich herum die Atmosphäre, die wirkt, die ich aufnehme, sondern ich als Charakter habe da auch eine Präsenz. Und sehr stark hatte ich dieses Gefühl zum Beispiel bei Red Dead Redemption. Vermutlich, weil das Ganze auch im Gegensatz zu Dishonored, das auch wunderbar war. Vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen, was du da herausgefunden hast. Aber Dishonored ist leicht überzeichnet, wohingegen Red Dead Redemption jetzt so ein bisschen realistischer rangeht, was Landschaftsdarstellung und so betrifft. Und auch da hat im Grunde das Licht und die Musik dafür gesorgt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt wirklich in diesem wilden Westen und schaue mich einfach langsam um, lass die Kamera drehen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich auch, für eine tolle Atmosphäre. Wenn ich von mir aus, ohne dass ich ein Handlungsziel habe, irgendwo stehe und ganz langsam die Kamera drehe. Nicht, weil ich irgendwo einen Texturfehler entdecken will oder irgendwas, sondern weil es einfach so schön ist.
Ja, ich meine, du hast gerade sozusagen einen Berg an Themen angesprochen und da kann ich sozusagen ganz selbstbewusst und erfreulicherweise darauf hinweisen, dass man vieles davon auch im Grunde in der Arbeit irgendwie nochmal nachlesen und vertiefen kann, wenn man möchte. Also auch so etwas wie Präsenz, was ich da auch noch in Verbindung bringe mit so anderen Begriffen, die man ja so kennt für das Versetztsein in andere Welten wie Immersion und Involvierung und so etwas, wo ich eben im Grunde auch sage, dass Atmosphäre da eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei spielt. Und was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast mit so einem Spiel wie Red Dead Redemption, was ich mir jetzt nicht konkret für die Arbeit angeguckt habe, was aber sehr, sehr spannend ist, was das Spiel halt sehr gut macht und ich glaube, was relevant ist dafür, dass wir Spiele als besonders atmosphärisch erleben, ist auch, dass sie uns zum gewissen Grad auch handlungsentlastete Momente geben. Also Momente, in denen wir sagen können, wir können im Grunde uns bewusst auf die Atmosphäre konzentrieren. Es gibt ja im Grunde verschiedene Ebenen von Atmosphärenwahrnehmung. Zu jedem Zeitpunkt, egal wo wir sind, gibt es immer eine Atmosphäre um uns herum. Die Frage ist halt, inwiefern wir die bewusst oder unbewusst wahrnehmen, inwiefern sie unser Gefühlsleben prägt oder nicht prägt. Und Spiele, so wäre jedenfalls meine These, die einem oft die Möglichkeit geben, eben handlungsentlastet zu agieren. Das heißt, die einem nicht unter Zeitdruck zum Beispiel setzen oder Handlungsdruck oder so etwas, dass diese Spiele tatsächlich dann dazu anregen, dass man sich sehr bewusst mit diesen Atmosphären auseinandersetzt und dass das dann dazu führt, dass man diese Spiele eben auch als ganz besonders atmosphärisch erlebt. Und natürlich ist so ein Spiel wie Red Dead Redemption, aber auch, um dann nochmal zurückzukommen, wie Dishonored, die sind natürlich auch ganz bewusst, wie du sagst, also das Wort Regie, ich glaube nicht, dass ich das Wort in meiner Arbeit verwendet habe, aber das kann man sicherlich dafür auch nutzen. Es hat natürlich auch sehr stark etwas mit im Grunde Raumarrangements zu tun oder auch Weltarrangements bei so einem Spiel auf wie Red Dead Redemption, eben mit auch Lichtstimmungen, Sounds und so weiter. Aber das, was ich auch sehr spannend fand, um jetzt vielleicht noch irgendwie eine Sache aus Dishonored zu nennen, was da zum Beispiel auch ganz bewusst so gemacht wurde vom Entwicklungsstudio ist, dass da im Grunde die Lenkung des Blicks eine ganz besondere Rolle spielt in der Spielwelt. Bei Dishonored ist es oft so, dass man sich unten in Häuserschluchten bewegt, dass das Spiel einem sehr früh die Möglichkeit gibt zu teleportieren mit dieser Blinkfähigkeit und dass man deswegen auch aus so einer Gameplay-Perspektive weiß, okay, ich kann sehr leicht irgendwo nach oben klettern. Und was die Entwickler von Dishonored damit erreichen wollten und was, glaube ich, auch gelungen ist, dass man sehr oft, wenn man da sich unten im Grunde in der Spielwelt bewegt, den Blick nach oben wirft, sozusagen aus den Häuserschluchten nach oben. Und was bei Dishonored auch auffällt, nämlich dann, und das ist sehr interessant, dass sehr viel Energie da reingesteckt wurde, den Himmel auch an die jeweiligen Szenarien und an die jeweiligen Spiellevel anzupassen, der eben auch, man könnte schon sagen, eine hyperrealistische Färbung hat, manchmal wirklich goldgelb leuchtet, aber eben in bestimmten Levels dann auch so grün und dunkel bedrohlich ist, sehr große Relevanz hat für die Atmosphäre, die wir in diesen Levels erleben. Und im Grunde durch diese Vermischung von Spielmechanik und im Grunde auch spielweltliche Architektur wird gewährleistet, dass der Blick der SpielerInnen ganz natürlich nach oben wandert und im Grunde das wahrnimmt, was wahrgenommen werden soll, nämlich das meistens dimme Licht, das irgendwie durch die Häuserschluchten fällt und dann entsprechend dann eben eingefärbt ist, je nachdem, was auch für eine Atmosphäre in diesem Spiellevel vorherrschen soll. Und das ist so subtil, wenn man es hört, denkt man so, ja klar, naheliegend irgendwie. Aber es ist etwas, was gar nicht so leicht ist, ne? Also was dann auch thematisiert wird, das habe ich, glaube ich, auch aufgegriffen, dass es gar nicht so einfach ist, im Grunde den Blick von SpielerInnen zu steuern, ohne dass sie sich halt irgendwie gezwungen fühlen, immer irgendeine Richtung zu gucken. Und diese Natürlichkeit, das ist schon eine hohe Kunst, dass man das hinbekommt. Und das haben die, glaube ich, bei Dishonored sehr, sehr gut gemacht. Und das spricht auch dafür. Das ist dann auch ein Spiel, was ich dann auch im Grunde, weil ich auch so SpielerInnen-Kommentare auswerte und auch sozusagen Steam-Reviews von SpielerInnen, was halt einfach auch sehr stark über seine Atmosphären verhandelt wird, als eines der, von vielen Leuten als eines der atmosphärischsten Spiele überhaupt bezeichnet wird. Und das sind eben viele Faktoren, die da reinspielen, aber eben zum Beispiel dieses eine sehr subtile Ding. Schaut nach oben und wir haben den Himmel für euch gestaltet, damit der eine bestimmte Atmosphäre prägt.
Ja, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie stark so ein Spiel wirken kann, wenn eben nicht nur Kulisse und Musik, sondern auch Spielführung im weitesten Sinne, also Perspektivwechsel und Co. einwirken, gerade bei so einem Abenteuer wie Dishonored, wo die Vertikalität ja relevant ist und wo die Entwickler natürlich auch davon ausgehen können, dass Spieler eben sehr häufig unterwegs sind in diesen Häuserschluchten, auch in höheren Etagen, weil das ja auch angeboten wird. Und dann gibt's natürlich auch den Fokus innerhalb so einer Art Direction, dass all die Orte und Plätze, die häufig frequentiert werden durch den Spieler, weil unsere Regie das eben auch vorsieht, dass Questziel A dort hinten liegt und das B da vorne, dass die natürlich auch besonders gut, da liegt das Hauptaugenmerk, die werden besonders gut designt in aller Regel. Und es gibt auch Beispiele dafür, dass eine Atmosphäre in sich zusammenfallen kann, dass so eine Stimmung brechen kann, dass statt einer Präsenz wieder so eine extreme Leichtigkeit da ist, so eine Oberflächlichkeit, wenn man eben diese Regie nicht konsequent durchzieht oder wenn einem plötzlich ein Qualitätsverlust auffällt, weil man eben jetzt in eine Nebengasse geht und da ist wieder gar nichts los oder da ist auf einmal sogar vielleicht ein farblicher Kontrast nicht richtig oder sowas. Das sind manchmal auch so Kleinigkeiten, die eine Atmosphäre, die sich aufbaut, eben auch wieder so zerstören können. Und Dishonored ist auf jeden Fall hinsichtlich der Art Direction eines der markantesten Spiele auch der letzten Jahre, auf jeden Fall.
Und ich glaube, was das im Grunde, was sie da ja noch sehr gut gemacht haben, war im Grunde ein Spiel zu erschaffen, was vom Umfang her ja auch eigentlich recht kompakt war. Die Welten oder die Level waren ja auch recht linear, so dass es da eigentlich wenig Stellen gibt, an die man da kommen kann, bei denen diese im Grunde Atmosphäre eben brechen kann oder bei denen es atmosphärische Störungen geben kann, weil es eine überschaubare Menge an Plätzen und Räumen gibt, die eigentlich alle sehr schön ausgestaltet sind bei so einem Spiel wie Dishonored. Und im Grunde, was wir jetzt sehen, das ist mein Eindruck, ohne das ja selbst gespielt zu haben, ist, dass das so ein bisschen ja auch jetzt so einem Spiel wie jetzt dem gerade erschienenen Redfall so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, weil da im Grunde das Komprimierte nicht mehr da ist und es dann schwierig wird, im Grunde so eine stimmige Gesamtatmosphäre zu halten in einer sehr großen Welt mit sehr vielen verschiedenen im Grunde Elementen. Es ist halt einfach sicherlich eine Herausforderung und das hat sicherlich so ein Team wie Arcane, das eben an Dishonored auch gearbeitet hat oder auch an Prey, hat das immer sehr gut machen können, weil sie, glaube ich, auch überschaubare Welten hatten. Und ich glaube, es ist eine ganz andere Herausforderung, wenn man dann in wirklich große, offene Welten geht, da auf so einer Ebene sozusagen atmosphärisch gestaltend aktiv zu werden oder wie du sagen würdest, wirklich eine konsequente Regie durchzuführen, das wird dann wirklich problematisch auch, weil es fast unmöglich wird, den Blick der SpielerInnen noch ja, sehr kontrolliert durch die Spielwelt zu lenken, ohne dass da eben irgendwie Abzweigungen genommen werden oder der Blick woanders hinschweift.
Interessant ist auch, dass sich eben nicht nur innerhalb eines Studios plötzlich große Unterschiede zeigen können. Du hast Redfall erwähnt, das eigentlich sehr austauschbar ist, was die Ästhetik betrifft und auch spielerisch irgendwann in sich zusammenfällt. Das ist, da denkt man sich, wie kann das passieren? Jetzt ist aber die Frage, unter welcher Prämisse wurde das designt? Wer war Creative Director in diesem Fall? Und in welche Richtung wollte man gehen? Letztlich sind auch, wenn ich ehrlich bin, 80-90% der Spiele erreichen nicht diesen Grad an Atmosphäre, an Intensität, an Präsenz, der überhaupt erwähnenswert ist. Selbst wenn, und das ist ja das Tragische, sich alle natürlich immer darum bemühen, möglichst stimmungsvolle Erlebnisse anzubieten, ist das einfach so, dass es schon etwas sehr Spezielles ist. Also da muss wirklich sehr viel an Detail ineinander fließen, ja, damit so eine Art Magie entsteht im Augenblick, damit man sich umschauen möchte. Und wenn man früher so gesagt hat, so lapidar auf einer LAN oder irgendwo, hey, geile Atmo hier in Call of Duty oder so, also da war der Begriff Atmosphäre, abgekürzt Atmo, schon immer Teil der Diskussion auch unter Zockern. Die meinten damit aber letztlich geile Grafik. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was jetzt in den letzten Jahren auch mal aufgelöst worden ist, dass geile Grafik und super Atmosphäre eben nicht dasselbe ist und dass du an der Oberfläche unheimlich schick aussehen kannst. Es kann alles glänzen, du kannst super Effekte haben und mach einen Screenshot und jeder wird sagen, das sieht super fantastisch aus. Aber kaum bist du mit dem Gamepad in der Spielwelt und steuerst deine Figur, kann diese hübsche Kulisse in sich zusammenbrechen oder sich plötzlich anfühlen, als wäre sie künstlich steril oder viel zu leicht. Das habe ich auch schon oft erlebt. Und dann habe ich mich auch gefragt als Spielekritiker, woran liegt denn das jetzt? Wenn du einen Screenshot von dem Action-Rollenspiel neben einem anderen legst, dann sieht das fast identisch aus, die haben dieselben Motive, aber letztlich fließen in dem Spiel, wo es funktioniert, mehr Details auf eine starke, intensive Art ineinander. Und da müssen Leute dran arbeiten, die kreativ sind, die einen künstlerischen, würde ich sagen, einen ästhetischen Anspruch haben.
Ja, ohne Frage. Man muss natürlich auch sagen, dass so ein Spiel wie Dishonored, was wir jetzt hier schon als Positivbeispiel hervorgehoben haben, das ist ja auch im Grunde als ganze Konstellation, ist das ja auch sozusagen besonders, also weil du hattest ja eben Viktor Antonov auch schon erwähnt, der hat ja auch vorher an Half-Life gearbeitet. Und der war auch nur bei diesem ersten Teil, war der da im Grunde so stark eingebunden. Beim zweiten Dishonored-Teil war er auch schon nur noch Berater. Und er war eben da, dann noch der Sebastian Mitton, der ja auch eine ganz, ganz starke, wie soll man sagen, er hat ein sehr stark künstlerisches Selbstverständnis, der Viktor Antonov eben auch. Die haben sich beide in dieser Produktion sehr stark eben auch in dieser künstlerischen Rolle, sind sie aufgegangen zu einem gewissen Grad. Und es war eine sehr besondere Konstellation auch, ich denke, in dieser Situation, dass dann auch Bethesda denen da sehr viele Freiheiten gelassen hat, das auch zu machen, wie du gesagt hast, auch Städte zu bereisen und sozusagen Atmosphären dort irgendwie versuchen aufzunehmen irgendwie. Das ist etwas, was sehr voraussetzungsreich ist, sicherlich. Und ich glaube, dass man in vielen Studios, auch in großen Studios, vor allem mit den Zahlen bei so AAA-Produktionen, mit den ganzen Menschen, die da arbeiten, sicherlich auch sehr viele Menschen finden wird, die an sich auch irgendwie das künstlerische Potenzial auch irgendwie hätten, aber es braucht eben dann meistens so eine wirkliche, so eine gewisse, auch eine Haltung, das machen zu wollen und auch das als Ziel auszugeben. Und ich glaube, das ist einfach je nach auch sozusagen Scope, Größe einer Game-Entwicklung heutzutage, ist das eher die Ausnahme, dass das noch so intensiv verfolgt wird, weil eben andere Dinge stärker im Vordergrund stehen. Und wie du gesagt hast, Atmosphäre ist nicht etwas, was man einfach nur, indem man dann irgendwie die neue Unreal Engine benutzt, einfach so herstellen kann, sondern da müssen eben sehr viele Dinge zusammenkommen, eine gewisse Grad so eine von Vision oder eben vorher über die Art Direction oder Concept Art klar festgelegt. Das geht nicht einfach so, da müssen viele Gewerke zusammenarbeiten und ich glaube, da muss man wirklich, ich finde es einfach sehr wichtig, dass wir da auch sozusagen Vokabular entwickeln und Begrifflichkeiten entwickeln und einfach lernen über das, was halt solche Spiele auszeichnet, die wir dann eben als besonders atmosphärisch erleben, dass man das auch lernt, in Worte zu fassen, was zeichnet die aus, was haben wir daraus mitgenommen, wo sind da jetzt sozusagen die Besonderheiten, eben nicht nur zu sagen, ja, die Grafik ist schön, sondern dass da sehr viele Ebenen miteinander harmonieren, dass man lernt, darüber zu sprechen, um das halt auch entsprechend wertschätzen zu können, was dann in diesen Spielen auch wirklich passiert ist, weil es so unglaublich herausfordernd ist und weil man das dann eben auch als kritische Folie anlegen kann, wenn man sich andere Spiele anguckt, um dann, wie du sagst, erkennen zu können, so, das hat hier nicht funktioniert, weil, und dann auch fundiert darüber sprechen zu können und nicht zu sagen, ja, irgendwie für mich hat es das gut angefühlt, das andere Spiel nicht, auch wenn Atmosphäre sicherlich ein diffuser Begriff ist und man das nicht ganz auflösen kann, kann man eben, glaube ich, schon da fundiert zum gewissen Grad drüber sprechen und das ist auch so ein bisschen das, was ich versuche auch und was so ein bisschen auch am Ende rauskommt bei meiner Arbeit und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir auf so einer Ebene einfach auch mehr über Games sprechen und entsprechend dann mit diesen Begrifflichkeiten, glaube ich, auch einfach unser Niveau und unsere Haltungsleveln von diesen Spielen auch steigern können, so dass wir auch mehr mitnehmen können aus den Spielen und dass wir halt einfach fundiert, kritisch mit ihnen umgehen können.
Ja, und vielleicht an alle Entwickler da draußen, Studios, die gerade an ihren Konzepten arbeiten. Es geht auch auf einem kleineren Niveau, dass einem das gelingt. Es muss also nicht immer das ganz große Kino sein, inklusive Weltreise und Fotosession mit 20 Leuten, sondern Felix hat ja schon Dredge erwähnt, dieses Spiel mit dem kleinen Kutter. Das sorgt auch mit, ich würde sagen, relativ einfachen Mitteln dafür, dass so eine unheimliche Gemütlichkeit entsteht oder eine gemütliche Unheimlichkeit, ich weiß es nicht, dass auf jeden Fall unter dem Niveau des Horrors oder so und auch unter der Schwelle der klassischen Lovecraft-Geschichten sich so Kleinigkeiten einschleichen, die den Alltag dieses Fischers eben in so eine, ja, in so eine andere Ebene bringen und man einfach Lust bekommt, sich darauf einzulassen. Also da habe ich gemerkt, das war so ein, ich nenne sowas manchmal nicht Kaffee- und Kuchenspiele, aber so Nachmittagsabenteuer. Ich habe Dredge sehr gerne immer so eine 30 bis 45 Minuten am Nachmittag zum Entspannen gespielt. Und dann aber auch gemerkt, wie sich das, wie ich immer mehr geködert worden bin in diese Dunkelheit und auch in diese Mysterien hinein. Ohne dass es jetzt eben so ein Horror im Sinne von Resident Evil oder Silent Hill war auf diesem Niveau. Aber eben, sie haben es auch auf den Punkt, finde ich, hinbekommen, einen mit der Atmosphäre zu ködern.
Auch eine Sache, die ich in meiner Arbeit geschrieben habe, und ich glaube, das trifft auf Thread auf jeden Fall auch zu, was sozusagen das eine atmosphärische Wahrnehmung oder eine Atmosphärenwahrnehmung nahelegt, ist auch im Grunde der Kontrast von Atmosphären. Der macht es sozusagen in Abgrenzung zueinander, wird es leichter, die Atmosphären zu konturieren und zu beschreiben und zu sagen, was man an einer bestimmten Atmosphäre gut oder schlecht findet oder warum man sie so oder so wahrnimmt. Und das macht Dredge natürlich die ganze Zeit. Das Spiel ist ja im Grunde ein ständiger Kontrast von einer wirklichen Gemütlichkeit und so einer Bedrohlichkeit, die sich ja wirklich rasch abwechselt, aber die halt auch so hereinkriecht und wie man dann halt merkt, dass diese, gleichzeitig auch, wenn man aus der Dunkelheit rauskommt, diese Erleichterung, die sich eben breit macht. Und dieser Kontrast eben von diesem sehr gemütlichen, was ja auch durch das Sounddesign wieder, also was man eben bei den Wassersounds hat, aber auch diese Stadtsounds oder Dorfsounds, wenn man da irgendwo angedockt ist oder so etwas, dass dieser Kontrast, dass diese atmosphärische Haltung zum gewissen Grad oder diese Wahrnehmungshaltung bei diesem Spiel aber besonders nahe liegt. Und das ist schon auch, wie du sagst, dafür muss man jetzt nicht so im Grunde so ein Riesenbudget haben oder in irgendwelche Städte reisen und so etwas. Man kann sich einfach sehr bewusst sein bei so einer Spielentwicklung, was kann ein Spiel auf dieser Ebene wirklich leisten? Und mein Eindruck war da wirklich, dass sie das sehr genau erkannt haben, dass deren Spiel, das Dredge, das leisten kann, diesen Kontrast herzustellen, aber eben in so einem fließenden Übergang, dass es nicht störend wirkt, dass es nicht sich wie ein Bruch anfühlt, sondern wie ein Übergang eben von Atmosphären, die sich abwechseln und dass die dann aber dafür nochmal besonders stark wirken können.
Und ich kann, das war auch ein Erfolgsschlüssel, den ich gar nicht in meiner Rezension, der mir gerade in den Sinn kommt, den ich gar nicht in der Rezension angemerkt habe, dass man die Atmosphäre quasi selber dimmen kann. Wie bei diesen Lampen, wo man unterschiedliches Licht einstellen kann, indem man nur leicht nach rechts oder links dreht, hatte ich hier das Gefühl, wenn ich nur den Kurs ändere und eben doch diese eine Insel ansteuere oder dort hinten fische oder doch eine Stunde länger draußen bleibe, ändert sich die Atmosphäre. Aber ich hab's im Gegensatz zu den Reihen regiebasierten Horror-Adventures oder Spielen, die mich im Grunde auf einen Höhepunkt hin ködern und steuern, habe ich hier, wenn man so möchte, eben das Ruder in der Hand und kann über die Bewegungen des Ruders die Atmosphäre verändern. Ich habe die Freiheit zu sagen, okay, ich will mich jetzt weiter hineinbegeben in die dunkle Tiefsee oder nein, ich begebe mich jetzt wieder an die Küste und modernisiere mein Schiff und bin damit zufrieden und fahre morgens früh los, wenn das Licht wieder da ist.
Ja, wirklich, das fand ich auch total faszinierend. Man kann das Spiel ja fast komplett, außer halt so ein paar Fische, die man so ein bisschen, aber das kann man schon sozusagen in der Abenddämmerung kann man die schon fangen, aber sonst kann man ja wirklich fast immer sagen, nee, wir haben jetzt 6 Uhr, das ist mir jetzt schon zu dunkel, so, schlafe ich bis morgen und dann mache ich weiter, so, das geht ja wirklich zum großen Teil, kann man das Spiel ja so spielen.
Und was mich tatsächlich komplett daran erinnert, genau an dieses Prinzip, dass man die Atmosphäre eben auch selbst steuern kann und dass sie dadurch eben auch besonders interessant wird, ist War Tales. Das ist, was dieses Gemütliche angeht, fast noch eine Stufe über Dredge anzusiedeln. Das ist auch so ein Spiel, wenn man das nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zockt, denkt man, ach, Rundentaktik in der Low-Fantasy-Welt, da kloppen die sich alle auf den Schädel und man rüstet seine Leute auf. Hat man schon 100-mal gesehen. Aber je öfter man mit diesen Söldnern loszieht, je öfter man diese melancholisch traurige Musik hört, die das ganze Thema natürlich auch so ein bisschen trägt, dass so ein Söldner hat ja keine Agenda, der wird nicht besonders geliebt, das sind alles gescheiterte Existenzen, die müssen dafür sorgen, dass sie überleben und am nächsten Tag im wahrsten Sinne des Wortes noch genug zu essen haben. Und diese Tragik über diesem Söldnertum, aber gleichzeitig auch diese Abenteuerlust, dass sie ja hingehen können, wo sie wollen, wann sie wollen. Und in diesem War Tales kann ich auch entscheiden, okay, ich übertrete jetzt diese Grenze und gehe in den Wald. Aber wenn da schon der Nebel ist, muss ich damit rechnen, dass ich vielleicht von Banditen überfallen werde oder von Schlimmerem. Ich kann aber auch auf den Straßen, auf dem Wegesystem bleiben und mich um all die Aufträge und Kopfgelder kümmern, wo ich weiß, die kann meine Truppe aus 4, 5, 6 Leuten oder mehr später, die kann die auch bewältigen. Und da habe ich mich auch gefragt, wie schafft es dieses Spiel, das auf den ersten Blick so gewöhnliche Funktionen hat, mich jeden Tag wieder dazu zu bringen, Press Start zu drücken. Das ist, das ist hier tatsächlich die Atmosphäre.
Da vielleicht nur noch eine kleine Randnotiz dazu, ohne das jetzt größer auszuführen, aber es ist auch eine interessante Sache, weil wenn man sich anschaut, was so in der Humangeografie oder auch der Landschaftsarchitektur oder Stadtarchitektur, wird natürlich auch sehr viel über Atmosphären gesprochen. Und da wird halt sehr stark mit diesem Prinzip von so Push- und Pull-Dynamiken wird im Grunde darüber gesprochen oder dahingehend verhandelt die Landschaftsarchitektur oder die Städtearchitektur. Und da wird eben genau das, oder ist das sozusagen wie eine Binsenweisheit, dass Menschen eben bestimmte Atmosphären ganz bewusst aufsuchen, weil sie sich darin wohlfühlen, oder auch bestimmte Atmosphären aufsuchen, weil sie auch mal eine Abwechslung von ihrem sozusagen heimeligen atmosphärischen Gehalten haben möchten. Das heißt, diese Dynamik sind sich im Grunde so Architekten in der Realwelt auch schon bewusst und Game Developer eben auch, nur ist, glaube ich, vielfach so, jetzt eben abgesehen von sozusagen bestimmten Reviews, oder du machst das ja eben auch, wird das einfach noch nicht so thematisiert, dass eben auch wirklich Game Developer oder eben World Designer, wie auch immer, oder Level Architects, wie auch immer, dass die das eben auch, diese Prinzipien halt einfach auch ja kennen und auch schon, vielleicht ist das dann nicht so klar dokumentiert in Lehrbüchern oder wie auch immer, sondern wird dann halt eher tradiert über Erfahrungen und über das Zusammenarbeiten mit anderen Leuten. Aber diese Techniken, dass man eben Menschen mit bestimmten Atmosphären zu bestimmten Orten hinzieht oder sie dazu einlädt, da hinzugehen, oder ihnen die Möglichkeit gibt, zu bestimmten atmosphärischen Orten hinzugehen, wo sie sich wohlfühlen oder weniger wohlfühlen. Das sind ja eigentlich etablierte Prinzipien, die man eben aus so architektonischen Lehrbüchern auch kennt oder eben aus der Erfahrungswelt. Und in Games spielt das eben auch eine Rolle. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das auch dafür den Blick halt auch haben, dass solche Dinge dann eben nicht zufällig passieren, bei solchen Spielen wie eben auch War Tales dann, sondern dass sie eben dann schon erkannt haben, was das für ein Potenzial ist, was im Spiel drin steckt. Und wenn man das dann eben geschickt umsetzt, das ist natürlich auch, wie gesagt, nicht leicht, aber wenn man das geschickt umsetzt, dann kann das eben eine ganz besondere Facette dem Spiel mitgeben und dann eben dazu anregen, wie du sagst, dass man, obwohl man es gar nicht glauben mag, dann doch immer wieder auf Start drückt.
Und dann hilft man sich in der Erklärung eben mit so Gemeinplätzen, und dann sind wir wieder bei der geilen Atmo, die irgendwie Leute aus irgendeinem Grund fasziniert. Und vielleicht hat auch die Spielkritik über viele Jahre einfach versäumt, sich wirklich auch mit den kulturwissenschaftlichen Hintergründen auf der einen Seite, als auch den Designpraktiken auf der anderen Seite zu beschäftigen, um mal zur Wurzel zu kommen. Und vielleicht ist auch, ja, vielleicht auch in einer Rezension, die wirklich die Schlussfolgerung hinzubekommen, warum ist denn da jetzt diese Präsenz? Und sich nicht eben nur auf der rein optischen oder akustischen Ebene auszuruhen. Es ist natürlich auch tatsächlich nicht leicht, weil in so ein Spiel, je größer das auch wird, ja auch so viel an Know-how und Kreativität aus verschiedenen Richtungen einfließt. Da Komposition, Design, Ästhetik, Spielmechanik, Kamera, das sind alles Dinge, alles Hilfsmittel, die natürlich schon über Jahrhunderte letztlich in verschiedenen Medien etabliert sind. Aber du musst, um das zu erkennen, musst du eben auch in diesem Thema stecken. Und da weißt du ja selber, dass das gar nicht immer so leicht ist, ne? Wenn man von so allgemeinen Ansichten wirklich in das Spezielle gehen will.
Nee, ach, absolut nicht. Es hat bei mir ja auch kein Zufall, dass ich mehrere Jahre lang an der Doktorarbeit gesessen habe. Klar war da eben auch noch viel theoretische Vorüberlegen. Das hat natürlich auch Zeit gekostet. Aber dann, als in die Analysen reinging, das hat natürlich auch wirklich immer sehr, sehr, sehr lange gedauert. Monatelang habe ich mich dann halt mit den Spielen beschäftigt und eben auch Kontexte mit einbezogen. Da muss man natürlich auch schauen. Das ist einfach sehr zeitaufwendig. nicht nur sozusagen den eigenen Spieleindruck zu haben, sondern eben sich auch anzuschauen, was haben in verschiedensten anderen Formaten oder vielleicht auch kann man das auch selbst in Interviews herausfinden, was haben die EntwicklerInnen damit einbezogen, was waren auch deren Inspirationen, kann ich das da wiederfinden, kann ich das darauf beziehen, sozusagen habe ich dann auch das Vokabular, das irgendwie einzuordnen, das Atmosphärische, das ist sicherlich sehr, sehr herausfordernd und dann gibt es sicherlich, aber ich meine, die Diskussion haben wir ja immer in sozusagen Games-Kritiken, einfach sehr unterschiedliche Formate, bestimmte Art von Games-Kritiken, die vielleicht dann unbedingt am Release-Tag draußen sein müssen für ganz bestimmte Zielgruppen und andere, die vielleicht länger reifen können, weil es einfach tatsächlich, glaube ich, schwierig möglich ist, das einfach so aus dem Handgelenk zu schütteln. Das ist sehr aufwendig und genau, da muss man natürlich auch die Zielgruppe für finden, die das auch konsumieren möchte, aber dann muss im Grunde diese Zielgruppe auch bewusst sein, dass so ein Review dann, was auf so einer Ebene agiert, dass das einfach zeitaufwendiger ist, dass man da mehr reinstecken muss, mehr Recherchezeit auch und vielleicht auch, ja, wie du sagst, dann vielleicht auch noch so kulturwissenschaftliche, eben auch philosophische Themen und so weiter einbeziehen muss. Und genau, das ist herausfordernd, kann aber halt sehr lohnend sein. Ich glaube, es ist halt auch dem sozusagen dem Kulturmedium auch angemessen, dass wir auch auf dieser Ebene das Spiel verhandeln.
Das war doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort zu unserem Gespräch, das, wie ich finde, auch eine tolle Atmosphäre hatte. Und ich habe mir zwar so viele Notizen hier am Rande gerade gemacht zu einigen Punkten, aber ich bemühe mich jetzt da nicht mehr drauf einzugehen, denn wir haben schon Überlänge mit 1,5 Stunden. Felix, das war schön, dass du da warst.
Danke auch. Sehr schönes Gespräch. Ich danke dir.
Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß mit diesem Gespräch und wenn euch das Format gefällt, wenn ihr mehr hören wollt, unterstützt mich doch über Steady mit einem Abo, dann kann ich das Magazin Spielvertiefung hoffentlich weiter etablieren. Ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.